Just quiet quickly, please.
Fast Live.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier!
Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw, and those were his own words.
Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg.
Winner takes it all. The loser standing small.
I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden.
Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world.
Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Und so geht's halt los in der Big Show 585 und natürlich beschäftigen wir uns mit der Fußball-Weltmeisterschaft 20 und 22 in Katar und tun dies zunächst einmal mit, am Samstag haben wir ihn wieder gesehen bei Sky, mit Alex Feuerherd, Colinas Erben, NTV-Journalist, Autor. Grüß dich, Alex.
Hallo, lieber Jens, schönen guten Tag.
Und ebenfalls mit dabei auf dem Sprung nach Katar. Ich freue mich sehr, dass er noch ein paar Minuten Zeit für uns hat, von der Süddeutschen Zeitung, Holger Gerz. Hallo Holger.
Hallo, servus.
Es ist so, in anderer Angelegenheit habe ich mit Alex und mit Holger schon gesprochen, dazu vielleicht viel, viel später noch mehr, aber ich glaube, unsere erste Weltmeisterschaft, das gilt für uns alle drei, die wir wirklich bewusst wahrgenommen haben, war Argentinien 1978 und Holger, auch das war keine Weltmeisterschaft, die in irgendeiner Art und Weise frei von Kontroversen gewesen wäre, politisch kontrovers. Siehst du da Unterschiede oder darf man da durchaus Vergleiche heranziehen?
Ja, man darf natürlich Vergleiche heranziehen. Also wenn wir uns erinnern an unsere Jugend, haben wir es natürlich damals noch nicht so dramatisch gesehen. Ich war damals 9 Jahre alt und ich erinnere mich an die WM 78 als ein besonderes Turnier, wo immer diese Konfetti-Schnipsel in den Strafräumen lagen. Das weiß ich noch ganz genau. Und diese fremden Spieler, diese langhaarigen Argentinier tanzten, die alle so klangen wie Konfekt von den Namen her. Kempis, Luke, Tarantini. Das war meine Kindheitserinnerung. Später haben wir natürlich dann, je älter wir wurden, desto mehr haben wir natürlich festgestellt, dass das eine Propagandaveranstaltung für die Folterknechte gewesen ist. Ja, das ist dann eine Erkenntnis, die danach gewachsen ist.
Alex, deine Erinnerung an 78?
Die ist tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich musste gerade sehr schmunzeln bei den Konfetti-Schnipseln, denn das ist exakt das, was ich auch damit verbinde. Ich bin 8 gewesen, beziehungsweise 9 geworden im Laufe des Turniers. Auch meine erste WM und mir ist das Licht erst sehr viel später aufgegangen. Ich weiß sogar noch ziemlich genau wann. Das in einem politikwissenschaftlichen Pro-Seminar, wo es um Sport und Politik ging. Das war Anfang der 90er Jahre. Da war in der Uni Bonn war es auch eher selten, dass politisch über Sport diskutiert wurde. Und da ist das zur Sprache gekommen. Ich habe mir dann antiquarisch das Bändchen Fußball und Folter besorgt aus dem Rowohlt Verlag. Ein kleines, schmales Bändchen und überhaupt erstmal die ganzen Diskussionen nachgelesen, was Amnesty damals aufgebracht hat, die Boykottdiskussion, die es zum Beispiel in den Niederlanden und Frankreich gegeben hat. Die Fragen, die Amnesty den Nationalspielern gestellt hat, die schroffen Antworten, die Amnesty daraufhin bekommen hat. Hermann Neuberger, der DFB-Präsident, der den Putsch als Wende zum Besseren bezeichnet hat. Solche Dinge. Und dann ist ja noch Hitlers Lieblingssturzkampfflieger Hans-Ulrich Rudel ins Trainingslager nach Ascochinga eingeflogen worden. Solche Sachen habe ich da erfahren. Und es war ernsthaft ein Schock für mich. Ich war Anfang 20, habe mich da vorher jetzt nicht groß mit beschäftigt und habe gedacht, okay, mein allererstes Fußballturnier, da bin ich quasi Fußballfan geworden. hat in einem faschistischen Land stattgefunden. Also das war schon was Besonderes unter negativen Vorzeichen. Und natürlich, jetzt haben wir eine WM in Katar vor der Haustür stehen, das Ganze noch im Winter. Und ich muss schon sagen, ich habe oft an die WM 78 in Argentinien gedacht zuletzt.
Untrennbar verbunden mit Argentinien. Holger, ist natürlich auch das Zitat von Berti Vogt, er habe dort keine politischen Gefangenen gesehen. Inwieweit haben sich denn die Fußballer hier weiterentwickelt? Weil ich habe Goretzka jetzt gesehen, da in dieser Dokumentation im ZDF von Jochen Breyer. Also feiern würde ich hier nicht den Goretzka. Ja, es ist natürlich toll und er ist wahrscheinlich derjenige, der sowas wie das gute Gewissen der Nationalmannschaft ist. Aber so eine richtig klare Ansage habe ich auch da vermisst, ganz ehrlich.
Ja, ist sicher so. Der Berti Vogts wird immer wieder hergenommen als Beispiel, wie man die WM sehen kann. Ich habe dieses Buch, was wir gerade gesprochen haben, das Alex gerade erwähnt hat, Fußball und Folter in Argentinien, tatsächlich vor mir liegen. Ich habe es mir nicht genauso auch danach gekauft und habe es danach auch mal nachgelesen und fand interessant, als ich geschaut, das ist erschienen im Juni 78. Und es steht in diesem Buch wirklich alles drüber drin, was man über diese WM wissen muss, was man damals vielleicht auch nicht wissen wollte. Und wenn wir jetzt über die Fußballer reden, dann stellen wir fest, hat sich vielleicht nicht so viel verändert, das mag sein. Ich finde aber insgesamt, wenn wir so vergleichen jetzt, Blick auf die WM 78, Blick auf die WM 2022, dann finde ich schon, dass wir uns jetzt andere Gedanken machen. Also ich finde es bemerkenswert, wie viel berichtet worden ist über diese WM in den letzten Wochen, was für tolle Reportagen es auch gegeben hat, Mehrteiler. Benjamin Best haben wir gehabt. Wir haben jetzt über Jochen Breyer schon gesprochen. Es gibt einen Vierteiler auch bei Netflix, der sehr interessant ist. Wir haben wahnsinnig viel gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern an ein Sportereignis oder auch sonst ein Großereignis, wo man im Vorfeld so intensiv sich medial damit beschäftigt hätte, mit dem, was da uns bevorsteht. Und ich finde, die mediale Beschäftigung damit ist übrigens wichtiger als das, was die Fußballer sagen. Die Fußballer, von denen fordert man ja immer ein Bekenntnis. Ja, man würde es sich wünschen, man würde wünschen, es gäbe mehr Spieler wie Sokrates, die gibt's aber in der Regel nicht, weil die Fußballer natürlich auch, das muss man ihnen zugutehalten, da einen sportlichen Höhepunkt ihrer Karriere haben und sich auf das Sportliche konzentrieren müssen. Aber für die Medien, für die Öffentlichkeit gilt, finde ich, ich will das lobend erwähnen, ja, gilt, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass man sich so intensiv mit einer Veranstaltung auseinandergesetzt hat, wie jetzt im Vorfeld mit der WM in Katar.
Alex, ist das, und ich habe natürlich keinen Überblick über Resteuropa, ich habe einen ganz kleinen Einblick möglicherweise in die USA, weil ich eben da auf Twitter manchen Seiten auch dann folge wie Sports Illustrated, aber da habe ich jetzt eher den Eindruck, dort konzentriert man sich dann doch mehr auf das Sportliche. Ist diese kritische Würdigung oder diese kritische Betrachtung vielmehr von Katar, ist das, Alex, denkst du, ein sehr, sehr deutsches Phänomen? Oder spürt man sowas auch deines Wissens nach vielleicht in Italien, gut, die sind nicht dabei, aber in Frankreich zum Beispiel?
Was ich mitbekommen habe, ist, dass durchaus auch dort kritische Diskussionen stattfinden. Es gibt jetzt keine Boykottaufrufe, die ihren Namen verdient hätten, aber die gibt es in Deutschland. Naja, zumindest nicht von Seiten von, sagen wir mal, Verantwortungsträgern oder Spielern, dass da ernsthaft drüber nachgedacht worden wäre. Man hat sich ja immerhin darauf verständigt, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen, ein politisches Zeichen zu setzen in Form dieser Kapitänsbinden. Also die Regenbogenbinde soll es nicht sein, aber diese One-Love-Binde soll es sein. Da würde ich ja zumindest noch so weit gehen zu sagen, wenn man weiß, welche Diskussionen es darüber gegeben hat, wenn man weiß, wie empfindlich da jetzt auch die FIFA schon darauf reagiert hat, dass sie Dänemark beispielsweise, ja, das könnte man erwähnen in dem Zusammenhang, dass sie Dänemark untersagt hat, Trikots oder Aufwärmshirts mit einer menschenrechtlichen Botschaft zu tragen, dann merkt man schon, okay, es gibt schon auch in anderen Ländern Diskussionen darüber, gerade in den nordeuropäischen Ländern, meine ich mich erinnern zu können, in den vergangenen Monaten, dass das teilweise sehr kritisch gesehen worden ist. Und jetzt beginnt die FIFA eben solche politischen Botschaften da mehr oder weniger zu untersagen. Ich will an der Stelle noch kurz erwähnen, weil wir eben über Goretzka gesprochen haben und über den Band Fußball und Folter, ich habe ihn nämlich auch vor mir liegen, gesprochen haben. Also was Goretzka heute ist, war damals, das kann man vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen, war damals vielleicht Paul Breitner, der nicht an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, der nicht berufen wurde. Aber er hat tatsächlich im Stern damals, 6. April 78, einen Beitrag geschrieben. Er hat sich gegen einen Boykott ausgesprochen, aber war sehr, sehr deutlich, was die politischen Verhältnisse in Argentinien betrifft und hat die DFB-Spitze auch kritisiert und hat dafür dann seinerseits sehr viel Kritik geerntet von Seiten des DFB, wenig überraschend. Da hat dann der Pressesprecher damals des deutschen Fußballbundes, Dr. Wilfried Gerhard, gesagt, als Gruppe und Mannschaft wird es keine Beteiligung an irgendwelchen Demonstrationen geben. Es ist nicht die Aufgabe der Nationalmannschaft, für oder gegen ein politisches System zu agieren. Unsere Spieler sind mündige Bürger, die sich selbst eine Meinung bilden können. Der DFB wird ihnen selbstverständlich keine Vorschriften machen, wie sie sich individuell zu verhalten haben. Naja, also wer es glauben mag, aber wir haben ja auch schon die Zitate von anderen Spielern gehört, das hat es dann nicht gegeben. Also da sind wir, glaube ich, auf der einen Seite schon verbandsseitig weiter. Aber ich bin auch gespannt, was das vielleicht für eine Dynamik vor Ort entwickeln wird. Das ist mir nämlich noch gar nicht klar, ob es da nicht möglicherweise doch so in der Wechselwirkung auch mit Reaktionen zu Hause das ein oder andere geben wird, auch vielleicht ein bisschen politischen Druck, der auf die Spieler ausgeübt wird, da ein bisschen mehr zu machen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, Holger, du wirst in Katar sein. Du warst aber, und wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit, haben wir dich auch in Peking, glaube ich, erreicht, wenn ich mich richtig erinnere. Und du warst gemeinsam mit Jens Weinreich am Start. Was erwartest du? Ganz platt gefragt. Erwartest du Austausch mit der Bevölkerung? Erwartest du kritische Stimmen, Protest der Fans? Wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch. Was ist deine Erwartungshaltung?
Na, Austausch mit der Bevölkerung ist immer so, das stellt man sich so vor, aber das kriegt man ja nicht. Das ist das ist mal ein sprachliches Problem natürlich. Das ist in China ja auch so. Also ich war nicht in China, wir haben nicht in China gesprochen, sondern in Tokio, in Japan. Das ist immer schwierig, dann mit Leuten zu sprechen vor Ort. So einfach ist es nicht. In Katar sicherlich auch nicht so einfach sein. Und dann zu glauben, dass die das sagen, was sie wirklich empfinden, das ist auch noch eine andere Geschichte. Also wir stellen fest, wenn wir in ein Land fahren, es gibt grundsätzlich natürlich immer auch eine Begeisterung in diesem Land. Die Leute freuen sich über Gäste, die kommen. Das war in Russland 2018 zum Beispiel auch so. Ich finde es jetzt auch wirklich sehr herablassend zu glauben, dass es das in einem anderen Land nicht geben würde. Wir haben 2006 das sogenannte Sommermärchen in Deutschland gehabt. Diese Sommermärchen gibt es aber in fast allen Ländern, die Gastgeber von so Großveranstaltungen sind. Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, Katar kritisch zu sehen, dann denken wir ja an die Herrschenden, an das Geld, da denken wir ja nicht an die Leute. Die Leute kritisieren wir ja nicht für ihre Fußballbegeisterung oder für das Empfinden, was sie haben. Ich erwarte von daher sicherlich den Austausch mit Leuten, das wird nicht sehr ergiebig sein. Ich kann mir auch vorstellen, was Alex gerade sagte, dass es politische Reaktionen auch durchaus auf dem Platz geben kann. Ich würde mich interessieren, wie die Iraner sich verhalten werden, die Dänen. Ja, wir werden. Steht ja unter einem sehr besonderen Stern, dieses Turnier. Und das jetzt gar nicht geäußert würde, das kann ich mir kaum vorstellen. Es sind ja auch sehr viele internationale Journalisten da, sehr viele internationale kritische Journalisten da. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das darstellen wird, was man sozusagen dort vor Ort machen kann, um darauf hinzuweisen, was das für ein Turnier ist, welche Kritik man anbringen kann. Und das andere ist natürlich auch so eine Frage. Wir reden ja über Sportwashing immer, dass man so eingefangen wird. Das interessiert mich schon auch. Wie machen die Katari das vor Ort? Was tun die, damit wir ihnen gewogen zu sein scheinen? Das ist ja auch dann immer wieder so, dass stellt man auch bei vielen Kollegen fest, ich will hier auch keinen übermäßig kritisieren, aber natürlich, wenn wir uns das vorstellen, wie diese WM ablaufen wird, ja, ich bin ja jetzt in diesem Akkreditierungsprozess seit ein paar Wochen drin und dann kriegt man immer so Hinweise, das und das wird passieren. Das wird natürlich blendend organisiert sein. Das ist eine Veranstaltung, da gibt es 9 Stadien in einem Areal von der Größe von Hessen. Du wirst morgens, damit werben sie auch, du kannst das Frühspiel sehen, das um 13 Uhr läuft und kannst das Spätspiel aber auch sehen. Du hast eine WM, wo du im Prinzip an einem Tag 2 Spiele in 2 verschiedenen Stadien schauen kannst. Als Fan und auch als Journalist. Und von der ganzen Anmutung her, von dem Aufbau her, wird das natürlich ideal laufen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Auch was die Leute vor Ort jetzt sagen, was die Leute dann am Ende dieses Turniers sagen werden. Ja, das gibt ja auch immer so einen Aspekt, der dann wächst. Ich kann mich auch daran erinnern, in Russland war es dann am Ende auch so, dass alle sagt, ach, das ist doch ganz schön hier und das ist doch toll, die Leute sind so nett, so warmherzig. Das ist immer etwas, was man dann auch erlebt. Also ich bin mal gespannt. Ich sehe im Moment so einen kritischen Blick von vielen jetzt vor dem Turnier und bin gespannt, wie sich das dann mit den Leuten entwickeln wird unter dem Eindruck des Turniers.
Wenn Holger jetzt das Sportswashing anführt, Alex, dann denke ich mir, Katar hat alles erreicht. Katar kann es völlig wurscht sein, was nach dieser WM passiert, weil die Fußball-Weltmeisterschaft ist das größte anzunehmende Sportereignis, außer vielleicht meinetwegen Olympische Sommerspiele, die ich ihnen auch noch zutraue, aber dem IOC ist generell nicht zu trauen. Aber eigentlich hat Katar ja schon gewonnen und ich glaube, es war sogar der Kalmund, der vor ein paar Tagen gesagt hat, warum sollten sich die 300.000 Kataris ändern? Denen geht's gut. denen kann es, ist es wahrscheinlich völlig wurscht, was die Welt über sie denkt. Und jetzt haben sie auch noch die Fußballweltmeisterschaft. Also ich glaube, dass Katar den Gipfel dessen erreicht hat, was sie erreichen können.
Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Hab da auch nicht den Eindruck, dass das irgendwelche Konsequenzen haben wird, wobei man, ja, also wie schon gesagt, lass uns abwarten, wie das Turnier konkret verläuft, aber ich habe da auch so ein bisschen die Befürchtung, dass die Kritik eher nachlassen wird, dass vielleicht dann doch die Spiele eben im Vordergrund stehen. Es ist ja doch eine Weltmeisterschaft, wenn auch im Winter, und man sich davon so ein bisschen irgendwie auch gefangen nehmen lässt. Aber du hast vollkommen recht, sie findet ja nun mal statt. Es ist ja nicht boykottiert worden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht, dass im Bereich des Sports und da aber wahrscheinlich auch eher im Kleinen ist jetzt zu viel gesagt, aber ich denke jetzt mal so ein bisschen daran, welche Diskussionen wird das vielleicht dann irgendwie noch im Nachgang geben beim FC Bayern München, der ja nun doch unter Druck geraten ist wegen seines Katar-Sponsorings und jetzt nochmal zusätzlich, weil sich dieser katarische WM-Botschafter da ja nun ganz, ganz offen homophob geäußert hat. Ich meine nicht, dass das irgendwas Neues wäre, aber wenn man es in einem prominent platzierten ZDF-Film tut vor laufender Kamera, dann gibt es vielleicht dann doch noch den einen oder die andere, der oder die dann vielleicht sagt, wow, das ist ja völlig ungeschminkt. Die probieren ja gar nicht mal irgendwie sowas wie Imagepflege zu betreiben, sind ja vollkommen gerade raus. Vielleicht ist dann irgendwann doch mal der Punkt erreicht, wo der Image-Schaden für den FC Bayern größer ist als der Benefit, den er zieht aus dieser Kooperation. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, aber das mag auch naive Traumtänzerei sein, da bin ich nicht ganz sicher. Ansonsten habe ich nicht den Eindruck, dass das sich negativ auf Katar auswirkt. Die Menschenrechtsverletzungen, die Behandlung der Arbeiter, all das, worüber gesprochen worden ist, das ist schon in den Fokus geraten. Es gibt Menschenrechtsorganisationen, die sagen, da ist nicht groß die Wende zum Besseren passiert, außer vielleicht für die Arbeiter auf den WM-Baustellen. Da hat es dann so ein paar Verbesserungen gegeben, aber für 98% der übrigen Arbeiter im Lande, die ja von außerhalb kommen, insbesondere aus Südostasien, für die hat sich da jetzt wirklich nicht viel geändert. Und wenn da jetzt der Blick schon drauf gerichtet wird und sich nichts tut, warum sollte das im Nachhinein der Fall sein? Das sehe ich auch nicht. Und insofern hat Katar da seine Positionen als internationaler Player im Sport, aber auch weltpolitisch, denn das hat natürlich eine entsprechende Strahlkraft, gestärkt. Und ich sehe nicht, dass sich das ändert, es sei denn, es passiert im Turnier irgendwas und es gibt dann doch eine Debatte eines Zuschnitts, wie wir ihn jetzt noch nicht sehen, der das Ganze zu ändern vermag. Aber daran habe ich wirklich große Zweifel.
Kurze Nachfrage bei dir, Alex. Angeblich, also in dieser Jochen Breyer Dokumentation ist ja die Rede davon, dass Qatar Airways 25 Millionen Dollar oder Euro pro Jahr zahlt. Kann der FC Bayern da völlig problemlos mit dem Finger schnippen und es steht jemand Ante Portas, der 25 Millionen abdrückt für den Ärmel?
Ich bin in diesem Metier, glaube ich, nicht gut genug drin, um zu sagen, ob das wirklich so problemlos möglich ist. Auf der anderen Seite, also gut, das ist jetzt nicht wenig für einen Fußball, auch für einen Fußballclub wie Bayern München nicht. Trotzdem ist es aber auch keine Summe, vor der man sagen müsste, dass sie sich nicht in irgendeiner Form anderweitig beschaffen ließe. Es hieß ja dann immer, die Lufthansa kommt da nicht dran, also um jetzt auch eine andere Fluggesellschaft zu nennen, mit denen die Bayern ja eine Kooperation eingegangen waren. Deswegen könnte man das nicht ersetzen und überhaupt der Markt halt in dem Land und überhaupt in der Region sei halt auch sehr wichtig. Also ich habe da, wie gesagt, auch da ein bisschen Zweifel dran, muss aber auch sagen, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Da weiß Holger wahrscheinlich mehr darüber, was sowas betrifft. Und wenn nicht, dann müsste man wahrscheinlich irgendwelche Ökonomen fragen, ob es da nicht Alternativen gäbe. Fakt ist aber auch, das darf man trotzdem nicht machen. Und diese ökonomistische Logik, die darf an dieser Stelle so gar nicht greifen. Und es hat genug Kritik daran gegeben, gerade von Fanseite. Wir erinnern uns an diese Jahreshauptversammlung 2021, die Bayern haben darauf reagiert, indem sie dann später eine Online-Diskussion gemacht haben. Das ist natürlich auch zur Befriedung der Fans gewesen. Die sind zum Glück weiterhin laut und hoffe, sie werden es auch nach wie vor bleiben. Und dann kann es nicht sein, dass es an diesen 20 bis 25 Millionen Euro pro Jahr liegt.
Gut. Eine Frage noch, und ich habe mir eigentlich vorgenommen, nichts zu verenglischen hier, aber das ist einfach so schön, was der Anchorman immer sagt, Markus Gaub. Don't hate the player, hate the game. Könnte man nicht, Holger, sagen, naja, die Kataris wussten, was die Regeln sind, wie man diese WM bekommt, wie man dann auch, weil ja immer gesagt wurde, okay, im Winter, das passt vielen nicht, wussten dann auch, wem man was zukommen lassen muss, damit das dann auch vom Image her tragbar ist, das im Winter zu machen. Kann man die Katar in irgendeiner Art und Weise, man kann sie nicht freisprechen, aber ist nicht das System, was wirklich im Argen liegt?
Ja, natürlich ist es das System, was im Magen liegt. Natürlich muss man die FIFA, es ist auch bei meiner Kommentierung oft so, dass die FIFA natürlich verantwortlich ist für vieles, ja. Trotzdem ist jetzt die Aussage von dem Sportdiplomaten oder Sportbotschafter beim Jochen Breyer, Homosexualität ist eine Deformation des Charakters. Also das ist natürlich trotzdem, das ist nicht die FIFA, die das gesagt hat. Das ist natürlich dann schon Ausdruck. Er hat ja gemerkt, er hat das gesagt, weil er es erstmal glaubt und weil er auch genau gewusst hat, er kann es sagen. Ja, also er kann es sagen, die WM findet statt. Sie haben das im Sack. Der Fußball gehört jetzt, der Weltfußball gehört jetzt 6 Wochen lang Katar. Das kann man den Katar sicherlich nicht vorwerfen. Die haben die Möglichkeiten gehabt. Die haben das auch ein Stück weit natürlich weit auch erkauft. Und die FIFA hat es zugelassen. Das ist klar. Das ist sicherlich eine Frage des Systems. Das ist selbstverständlich. Diese Geschichte mit den Spielen im Winter. Man könnte auch sagen, ja gut, auf der Südhalbkugel ist jetzt auch mal, die sehen es mal im Sommer in Brasilien oder Argentinien, die können jetzt auch mal grillen, wenn es um die Weltmeisterschaft gekämpft wird. Darum jetzt, der Termin ist für mich gar nicht so der entscheidende Moment für mich, natürlich klar, aber das Ding ist gekauft worden, das ist eine Geldmeisterschaft im Wesentlichen. Und sie findet unter unmöglichen Bedingungen statt, vor dem Hintergrund von Menschenrechtsverletzungen, alles rauf und runter georgelt schon. Das wird in Katar nichts ändern, aber die Hoffnung, die ich gerade schon angedeutet habe, dass man sich hier in Deutschland nochmal intensiver damit beschäftigt, was diese Turniere, was uns der Fußball eigentlich auch erzählen will, was uns der große Fußball erzählen will, an dieser Hoffnung klammere ich mich im Moment so ein bisschen fest.
Wir klammern mit, nach einer kurzen Pause, mit Holger Gerz und mit Alex Feuerherd.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
Katar hat uns umklammert, Holger Gerz, Alex Feuerherd und mich. Am Sonntag geht's los mit dem ewig jungen Schlager. Katar gegen Ecuador ist es, glaube ich. Ich weiß keine einzige Gruppe. Ich glaube, ich kriege die deutsche Gruppe zusammen, aber ansonsten bin ich schon komplett blank. Nicht mal die Seleção. Ich glaube, Serbien ist in der Gruppe von Brasilien. Aber zum Sportlichen vielleicht später. Alex, du hast mir davor auch noch gesagt, dass es erstmals weibliche Schiedsrichter bei dieser WM geben wird. Ich möchte aber vielleicht grundsätzlich mal so anfangen. Wer aus der deutschen Schiedsrichterriege wird Deutschland vertreten und findet das deine Zustimmung, auf wen die Wahl gefallen ist?
Daniel Siebert der am Start ist. Felix Brüch pfeift ja international nicht mehr, nur noch in der Bundesliga, weil er international diese sogenannte Altersgrenze erreicht hat. Daniel Siebert ist jetzt international die neue deutsche Nummer 1, hat seinen Assistenten dabei, es wird noch 2 Videoassistenten geben, Bastian Dankert und Marco Fritz, die da zum Einsatz kommen. Ich finde, das war eine Zustimmung. Ja, also es ist so, dass Daniel Siebert sicherlich sehr überraschend vor 2 Jahren zur Fußball-Europameisterschaft gefahren ist, neben Felix Brüch, also da waren sie gemeinsam, das hat viele damals überrascht, weil sie hieß, naja, gibt doch noch andere in dieser sogenannten Elite-Group, also der höchsten Kategorie, der Siebert damals noch gar nicht angehörte, höchsten Kategorie der UEFA, Felix Zweier, Dennis Aytekin, Tobias Stieler, also insofern hat er da schon eine ziemlich steile Karriere gemacht, hat das auch gut gemacht bei der Europameisterschaft, hat aber damals auch so ein bisschen gezeigt, okay, die UEFA vertraut offensichtlich den Leuten hinter Felix Brüch trotz der höchsten Kategorie nicht, aber es ist jetzt Konsequenz, dass Daniel Siebert da berufen worden ist. Wie weit er da kommt, das wird zum einen von seinen Leistungen abhängen, wie das immer ist, und zum anderen natürlich auch davon, wie weit die deutsche Mannschaft kommt, aber das ist auf jeden Fall eine logische Nominierung. Das finde ich aber tatsächlich, also ich werde natürlich darauf schauen, klar, interessiert mich aber dann tatsächlich nochmal mehr, wie sich die weiblichen Unparteiischen schlagen, denn das gehört ja irgendwo auch dazu. Die Weltmeisterschaft findet in Katar statt und erstmals sind weibliche Referees da. Also an Widersprüchen ist dieses Turnier tatsächlich nicht arm, ja.
Ja, Holger, ohne da jetzt ein Experte zu sein, aber mich dünkte in den vergangenen Jahren, vor allen Dingen bei der Fußball-Weltmeisterschaft, das Problem war selten das Geschlecht der Schiedsrichter, sondern war vielmehr einfach die Ligen, in denen sie gepfiffen haben. Also ich hatte das Problem eher mit Leuten oder die Spieler auch, die eben Champions League Tempo nicht gewohnt waren und bei der WM dann hauptsächlich damit konfrontiert wurden. Also wie siehst du die ganze Angelegenheit mit den Schiedsrichtern?
Ich?
Ja, hast du auch eine Meinung oder müssen wir Alex dazu befragen?
Ihr müsst Alex dazu befragen. Ich sehe, was Schiedsrichter angeht, das sehe ich wirklich wie ein Fan und reg mich darüber auf und erinnere mich an faszinierende Szenen, als Walter Eschweiler 1982 auch eine prägende WM irgendwann mal umgefallen ist und im Mittelkreis lag, glaube ich auch im Eröffnungsspiel. Nein, aber das ist, ob da jetzt irgendwelche Schiedsrichter unterwegs sind, die man vorher noch nie gesehen hat und die vielleicht dem Champions League Niveau nicht genügen, das wir haben, das nehme ich zur Kenntnis, aber ich habe mich eigentlich auch immer darüber gefreut, ganz ehrlich, dass man dann auch Leute dort sieht, die man sonst nicht kennt. Aber da bin ich wirklich tatsächlich, Alex, muss ich sagen, überfragt.
Alex, bitte. Wie ist das Niveau der Schiedsrichter einzuschätzen? Vor allen Dingen auch, welche Frauen werden dann tatsächlich pfeifen? Ich gehe davon aus, das sind welche, die zumindest spanische Liga, Premier League, Champions League schon gepfiffen haben.
Also zunächst mal, was die Nominierung der Unparteiischen betrifft, ist es natürlich so, dass alle Kontinentalverbände gerne ihre Unparteiischen entsenden. Es ist halt auch, was die Schiedsrichter betrifft, die Unparteiischen betrifft, ist es eben auch eine Weltmeisterschaft. Immer so gewesen. Dann hat es welche gegeben, bei denen man, da bin ich bei dir, Jens, bei denen man gemerkt hat, die pfeifen normalerweise nicht auf dem Niveau und hatten Mühe, da mitzuhalten, haben dann vielleicht auch jetzt dann eher Spiele in der Vorrunde bekommen. Und bei anderen hat man aber gesagt, wow, also dafür, dass sie eigentlich eher einem kleinen Verband entstammen, ist das doch mehr als ordentlich und mehr als ehrenwert, was sie da auf den Platz bringen. Damit würde ich jetzt diesmal auch rechnen. Es gibt immer Überraschungen, dann auch vielleicht in negativer Hinsicht, dass jemand irgendwie aus einem größeren Verband dann vielleicht nicht so überzeugt. Aber klar, da stehen natürlich die Unparteiischen aus Europa, auch bei der FIFA ganz oben und aus Südamerika, weil das die Verbände sind, wo letztlich der stärkste Fußball in den jeweiligen Ligen gespielt wird. Das wird man sicherlich an der Nominierung dann nach hinten raus auch merken, wenn es dann in die K.O.-Spiele geht. Was die Schiedsrichterinnen betrifft, also es sind insgesamt drei, man sollte da vielleicht auch mal die Namen erwähnen, Stephanie Frappard aus Frankreich, Salima Mukansanga aus Ruanda, Afrika und Yoshimi Yamashita aus Japan. Und dann gibt es noch drei Schiedsrichterassistentinnen, die kommen aus Mexiko, den USA und Brasilien. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Stephanie Frappard als nominell stärkste Schiedsrichterin, wie gesagt, sie kommt aus Frankreich, pfeift dort bei den Männern in der ersten Liga, dass sie auf jeden Fall ein Spiel bekommen wird, auch als Hauptschiedsrichterin. Das alles andere würde mich ehrlich gesagt fast schon überraschen. Bei den anderen ist es denkbar, dass sie nur als vierte Offizielle eingesetzt werden, aber da mag ich mich täuschen. Zum Leistungsstand von Yamashita und Mukansanga kann ich offen gestanden nichts sagen. Ich habe einiges dazu gelesen, weil sich die Fußballhistorikerin Petra Tavarelli da sehr darum kümmert. Kann ich auch eine wirklich absolute Empfehlung aussprechen, ihre Seiten nachspielzeiten.de mal sich anzuschauen. Und ja, darauf bin ich gespannt. Also da entwickelt sich was. Das wird sicherlich im Fokus stehen. Und ansonsten, ja, wird es wahrscheinlich sein, wie immer. Es wird ein paar geben, wo man sagt, die sind einfach überfordert. Und es wird ein paar geben, wo man sagt, wow. Also damit haben wir jetzt gar nicht unbedingt gerechnet. Also auch irgendwelche Shootingstars, das haben wir in der Vergangenheit auch immer gehabt.
Da möchte ich noch ganz kurz nochmal den Bogen zurückspannen. Und Holger, du hast ja begonnen mit diesen herrlichen argentinischen Namen, mit Tarantini, mit dieser fantastischen Frisur, mit Mario Kempes natürlich, Osvaldo Ardiles, obwohl der keine fantastische Frisur gehabt, aber der hat mir bei den Argentiniern immer getaugt, auch weil er danach nach England gegangen ist. Aber gibt's noch irgendwas, irgendeinen Spieler, Holger, auf den du vielleicht sogar dich ein kleines bisschen freust, weil du ihn noch nicht so oft live gesehen hast, oder eine Mannschaft vielleicht sogar? Ich brauche nicht, aber ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch einen positiven Ausblick geben könnten, auch in sportlicher Hinsicht.
Naja, es gibt natürlich immer, das darf man ja auch nicht kleinreden, es gibt natürlich immer Aspekte, die einen interessieren. Jeder würde über Messi sprechen zum Beispiel, wenn man sich Gedanken macht, ob Messi es vielleicht doch noch schafft, Weltmeister zu werden. Was wäre das für eine Geschichte? Das ist ja, geht ja dann in Richtung Klose oder auch in Richtung Maradona, alles gewonnen zu haben. So ein älterer Spieler, das rührt mich natürlich immer an, wenn man sich da rundet sich dann noch diese große Karriere. Die Möglichkeiten sind ja sicherlich auch da. Das ist zum Beispiel ein Spieler, der mich interessiert. Ich finde auch die deutsche Mannschaft im Übrigen nicht uninteressant. Das darf man auch nicht vergessen. Man stellt sich vor, Moukoko wird dort erfolgreich sein. Oder natürlich ich als Bremer sehe natürlich auch die Füllkrug-Entwicklung. Und auch übrigens sehr bezeichnend in Bremen, wenn man sich das anschaut. Natürlich sind die meisten Fans in Bremen sehr gegen dieses Turnier. Aber jetzt ist Füllkrug dabei und das ist natürlich ein Dilemma, was da entsteht. Und jetzt überlegt man sich, was macht man denn? Auch in den Kneipen hat man sich eigentlich darauf verständigt, dass man Werders beste Spiele aller Zeiten zeigt. statt der WM. Aber vielleicht, wenn Füllkrug spielt oder eingewechselt wird, dann doch mal ganz kurz rüberschwenken und dann nur die, eigentlich im Prinzip nur die Füllkrug-Szenen sich anzuschauen, dann merkt man natürlich auch, wie zerrissen das Publikum ist. Und vielleicht denken wir darüber auch nochmal nach, über diese Boykottbewegung oder das ist mit ein paar Leuten auch besprochen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Turnier hier von vielen tatsächlich nicht gesehen wird am Anfang, in der Vorrunde. Ich kann mir auch vorstellen, wenn die deutsche Mannschaft nach 3 Spielen rausfliegt, ist das auch nach 2 Wochen dann erledigt hier. Dann spricht man auch wieder anderes, über auch sehr Kritisches. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es natürlich eine Entwicklung gibt, dass die deutsche Mannschaft weiterkommt und dass dann das Interesse hier auch ansteigen wird. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Eine WM hat natürlich immer noch Strahlkraft. Ja, wir erinnern uns natürlich an große WMs, die wir erlebt haben, auch mit Kindern redet, die das gar nicht so mitkriegen, die freuen sich. Es gibt schon immer noch welche, die freuen sich auf diese Fußballweltmeisterschaft. Das ist natürlich auch Teil des Ganzen. Das muss man auch klar sagen. Wir haben über Widersprüche gesprochen. Es ist in jeder Hinsicht eine ambivalente Veranstaltung.
Was macht der Bayern-Fan dann, Alex? Weil die besten Bayern-Szenen, da muss man leider alle deutschen Spiele über 90 plus Nachspielzeit gesehen haben, weil Bayern trägt das deutsche Team.
Ja, so wird das wahrscheinlich sein. Und die sehr gute Form, in der sich die betreffenden Spieler zuletzt befunden haben, da bin ich dann gespannt, wie weit sie das auch in Katar dann zeigen werden. Aber gut, ich glaube, dieses Zerrissensein stellt einen natürlich irgendwo vor ein Problem. Aber Holger, ich finde wirklich alles gesagt, was man dazu irgendwie sagen kann. Bei den Kneipen wird es sicherlich so sein. Ich glaube nicht, dass da welche dabei sind oder nicht signifikant viele, die dann irgendwie sagen, wir zeigen das jetzt doch. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ansonsten ist diese individuelle Geschichte ja immer so eine Sache. Also das ist letztlich, das möchte ich dann auch noch sagen, die ganze Nummer ist ein gesellschaftliches Ding. Und da müsste man auch dran gehen. Hätte man Hand anlegen müssen. Man kann das individuell boykottieren, aber da ist es so wie bei allen Boykotten, die man individuell betreibt. Das Verbraucherverhalten ist jetzt nicht das Hauptproblem in der ganzen Sache, sondern das Kernproblem liegt ganz woanders in der gesellschaftlichen Struktur, in diesem Sportswashing, in der internationalen Politik. Und das löst man halt auch nicht durch individuelles Boykottverhalten. Man kann sich dann besser fühlen und das will ich auch niemandem, also will ich überhaupt niemanden daran hindern, das zu tun und das auch darüber zu sprechen. Für mich absolut in Ordnung. Aber ansonsten gilt natürlich auch gerade medial, die Berichterstattung ist da zwingend notwendig. Und ich bin ja froh, wenn dann Leute da sind und hinschauen. Und die Sportberichterstattung, die es natürlich geben muss und geben wird, einfach ergänzt durch eine kritische Berichterstattung, wie sie ja nun auch schon aufgenommen worden ist, wie sie betrieben wird und hoffentlich auch während des Turniers es dann weitergeben wird. Ich glaube, dass man diesen Widerspruch schon ganz gut dahin auflösen kann, ohne sich da jetzt wirklich zu quälen.
Ja, die Frage ist halt, Holger, du warst ja Peking 2008 dabei, denke ich. Ja. Ich glaube, die Deutschen waren super informiert über Peking 2008. Ich war mir nur nicht sicher, ob die Chinesen dann super informiert waren, was in ihrem Land
ja, das ist genau der Punkt. Da sind wir wieder. Was macht das mit den, wo ist man jetzt super informiert? Ja, das ist klar. Es ist in allen Teilen der Welt unterschiedlich. Ich habe jetzt gehört, die Brasilianer zum Beispiel interessiert das überhaupt nicht, die Zustände in Katar. Die Brasilianer haben im Moment ein anderes Thema, die progressiven Brasilianer möchten gerne das gelbe Nationaltrikot, was im Moment sehr auf die Seite Bolsonaros gewandert ist und was Bolsonaro sozusagen ein Zeichen gemacht hat. Die möchten es wieder in die Mitte der Gesellschaft drücken. Ja? Das gelbe Nationaltrikot soll wieder ein Trikot sein, das für sportliche Erfolge steht. So hat jeder natürlich einen Ansatzpunkt. Da, klar, neulich sagte die Silvia Schenk von Transparency International, sagte bei Lanz, naja gut, in andere Teile der Welt fiebern diesem Turnier entgegen und wir klinken uns da aus. Ja, das ist halt so. Große Teile von uns klinken uns da aus oder Teile davon klinken uns aus. Das ist aber einfach so, ja. Und ich fand es aber übrigens, ja, in China war man vorher informiert, ist richtig, aber nochmal, nicht so informiert wie jetzt. Also ich finde, und daran halte ich auch fest, ich finde, auch was ich gelernt habe, jetzt über, auch teilweise über die FIFA zum Beispiel, empfehle ich jedem nochmal dieses Netflix-Ding sich anzuschauen. Ganz schwierig, es gibt ja so in der FIFA so ganz schwierige Themen, ESL-Vertrag und wie fing das damals an und Blatterübernahme und so, da kriegt man das alles nochmal zusammengebunden, das finde ich schon ganz gut, also das ist auch dann eben kein sportliches Thema mehr, Alex hat vollkommen recht, es ist etwas Gesellschaftliches und da hoffe ich auch darauf, dass danach die Diskussion weitergeführt wird. Wir haben danach ja eine große Veranstaltung hier in Deutschland, die EM 2024. Ich weiß, dass beim DFB die EM 2024 mindestens so sehr im Fokus steht wie dieses Ding hier jetzt. Und da gibt es ja dann auch eine gute Möglichkeit, oder gäbe es ja eine gute Möglichkeit, dann nicht zu sagen, wir zeigen es der Welt, wie man es besser macht. Das machen wir ja ganz gerne, sondern das einfach im Dialog auch mal zu begleiten, was eigentlich passiert ist, was in Katar gewesen ist. Und das eben nicht abzuhaken, wenn Katar zu Ende ist, sondern einfach auch mal das zu beobachten und weiterzudenken, finde ich wichtig.
Ja, ich als Österreicher tue mich im Moment gerade besonders schwer, mit dem moralischen Zeigefinger zu wacheln, wenn alle drei Tage neue Chats veröffentlicht werden, wo man sieht, wie herausragende Mitglieder, angeblich herausragende Mitglieder der politischen Gesellschaft untereinander verbandelt sind mit den Medien. Das ist ganz, ganz schwierig. Schwierige Zeiten. So, jetzt muss ich leider hinten raus, das heißt leider. Ich mach's gerne. Aber Alex, es kommt mir heute niemand aus, oder vielleicht doch, wenn du eine gute Ausrede hast, ohne einen Tipp auf den Fußballweltmeister 2022 abzugeben, im besten Fall mit einer kleinen Begründung.
Frankreich, Titelverteidigung. Muss man nur mal auf die Offensivreihe schauen.
Ja, ich glaube, was ist mit dem Mittelfeld? Was ist mit dem Mittelfeld, Alex?
was ist mit der Abwehr hinten? Das ist schon wahr. Man sagt ja immer, Defense wins Championships, ja, ne? Und die Offense wins Games. Aber ich glaube, dass sie insgesamt dann doch so stark und so stabil sein werden. Es ist vielleicht auch einfach ein langweiliger Tipp. Anders als früher, wo ich wirklich dann mir immer das Kicker-Sonderheft genommen habe, die ganzen Mannschaften durchgearbeitet, geht's mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wie dir auch. Ich muss teilweise überlegen, wer ist da eigentlich in welcher Gruppe. Manchmal überlege ich, ist der überhaupt qualifiziert, spielt die mit, da muss ich dann nachgucken. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht mit einer wahnsinnig großen Expertise glänzen, aber Frankreich habe ich zumindest ganz, ganz oben mit auf dem Zettel.
Also ich habe mir die Nominierung der Niederländer angeschaut und da ist Louis van Gaal, da hat sich auf dem Stuhl hingesetzt, ich habe es auf Twitter nur gesehen, ich weiß gar nicht, wer es retweetet hat, und der hat, denke ich mir, okay, von diesen 26 Menschen habe ich vielleicht von 8 was gehört. So weit bin ich entfernt vom Spitzenfußball. Holger, über wen wirst du die Seite 3 dann schreiben am Montag, den, keine Ahnung, 20. Dezember, weil diese Mannschaft Fußballweltmeister 2022 geworden ist?
Ich werde ganz sicherlich keine Geschichte über den Fußballweltmeister 2022 machen. Es sei denn, es ist Deutschland, dann wird man kaum drum kommen. Ich werde am Ende etwas schreiben müssen, dass die WM jetzt zu Ende ist und dass sie aber nicht zu Ende ist, sondern dass wir weitermachen und dass es jetzt eben auch weitergeht. Der Auftrag an uns ist ja auch hinzuschauen, was passiert denn danach. Das wäre ja so ein Auftrag. Was ist denn, wenn die Kataris dann das bewältigt haben, die WM wird gut organisiert zu Ende gehen und dann macht man nochmal den Deckel drauf, auch als Berichterstatter, und sagt, es ist vorbei, Haken dran. Das ist in China jetzt auch so gewesen, in Peking. Jetzt Haken dran, so. Wichtig wäre, dass man nachgeht, dass man nachschaut, dass man auch danach nochmal guckt, was passiert denn eigentlich, ja. Das wäre so, glaube ich, das Thema. Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, wird das Thema sein, an der Seite 3 am Ende dieses Turniers. Über welchen Weltmeister die Kollegen aus dem Sport schreiben werden, weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, entweder Argentinien oder Frankreich, aus ähnlichen Gründen wie gerade die Offensivreihe habe ich gesehen neulich, die hat mich sehr beeindruckt. Wenn du sagst, Mittelfeld, was ist mit dem Mittelfeld? Mein Gott, Werder Bremen hat auch kein Mittelfeld.
Und ist trotzdem nicht abstiegsgefährdet.
Und ist trotzdem, hat es wunderbar überbrückt gekriegt, nur mit Abwehr und mit Sturm einen wunderbaren Platz 9 zu belegen. Man braucht einen guten Trainer, dann passt es schon.
Herrlich. Holger Gerz und Alex Breuer, danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 586.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
So, Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 586. Alexi Menüsch kommt vielleicht noch dazu. Alexi hat sich uns versprochen, aber in der Leitung zuverlässig wie immer jener Mann, der uns jetzt sagen wird, wer Fußballweltmeister wird. Das ist von Sky Toni Tomic. Guten Morgen, lieber Toni.
Guten Morgen, Jens. Grüße dich.
Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, aber das war vor dem triumphalen 1:0 Erfolg der Deutschen im Oman. Natürlich mit einer Aufstellung, die ein kleines bisschen zweifelhaft war. Aber Toni, hast du ein Gefühl dafür, wer wirklich zu dieser Fußballweltmeisterschaft in Hochform anreist, oder hast du auch ein bisschen den Finger im Wind und überlegst dir, aus welcher Richtung kommt der Wind?
Nee, ich würde auf alle Fälle mal sagen, dass die beiden südamerikanischen Favoriten durchaus in einer sehr, sehr impressiven Form sind, also okay, ja, Form auch gehalten haben. Was die Europäer angeht, wage ich es ehrlich gesagt zu bezweifeln, ob zum Beispiel der amtierende Weltmeister Frankreich in seiner Form ist, denn die Mannschaft scheint ja auch doch ein bisschen verändert zu sein und scheint auch durch diese Rückschläge in der Nations League vielleicht sogar so ein bisschen, ja, an Selbstvertrauen verloren zu haben. Wenn man sich das Mittelfeld anschaut, da ist kein Kanté, kein Pogba aus der Mannschaft von 2018. Das sind junge Burschen. Das Mittelfeld ist sowieso sehr dünn. Das sind junge Burschen, die zwar bei großen Vereinen spielen, aber nicht unbedingt natürlich auch den Beweis geliefert haben, dass sie es auch in der französischen Nationalmannschaft schaffen. Sie haben natürlich eine überragende Offensive, die natürlich immer Spiele gewinnen kann. Die Frage wird sein, wie eingespielt ist die Defensive. Also da hinter Frankreich würde ich ein großes Fragezeichen machen. Hinter der deutschen Mannschaft würde ich auch ein Fragezeichen machen, denn letztlich die Auftritte in der Nations League und in den Freundschaftsspielen waren ja auch nicht unbedingt besonders begeisternd. Also standen jetzt nicht für begeisternden Fußball. Ich glaube, dieses 1-0 im Oman, das kann man beiseite schieben. Das ist alles so ein bisschen unter dem Thema Akklimatisierung. Ich würde auf alle Fälle die Spanier noch dazu nehmen zum großen Kreis der Favoriten. Und dann ist schon letztlich fast schon der Favoritenkreis geschlossen. Als Geheimtipp würde sogar die Niederlande nehmen.
Okay, die Franzosen kommen möglicherweise auf Wiedervorlage, sollte Alexi doch noch dazu stoßen. Ich habe da auch meine Zweifel, als ich gesehen habe, den WM-Kader, und irgendwie ist da gerade mein Sohn neben mir gesessen und wir haben beide gefragt, wo ist das Mittelfeld? Also genau im Grunde genommen deine Frage. Nkunku hat sich jetzt verletzt. Gut, der hätte natürlich jetzt nicht diese tragende Rolle gespielt wie bei Leipzig, aber ob es Mbappé alleine vorne macht, ist natürlich eine andere Frage. Toni, wir beginnen aber, und ich weiß, du hast es vielleicht nicht zu 100% ernst gemeint, aber zu vielleicht 85%, dass die Kroaten schon eine überragende oder eine sehr, sehr gute Rolle spielen können. Und wenn ich den kroatischen Kader mir jetzt anschaue, das ist natürlich sehr, sehr interessant, dass zum Beispiel jemand wie Luka Sucic oder wie spricht man ihn aus? Sucic,
ja, genau. Ja,
von Salzburg dabei ist als 20-Jähriger, natürlich Luka Modric als 37-Jähriger, und wie findest du die Balance im kroatischen Team? Und auch hier die erste Frage an dich: Wer soll die Tore machen?
Na, ich habe es ja in den bisherigen Sitzungen mit Martin Konrad und mit Thomas Wagner auch durchaus ein paar Mal angeführt. Also prinzipiell bin ich immer noch der Meinung, wenn ich jetzt die ganzen Mittelfeldreihen durchgehe bei der Weltmeisterschaft, finde ich, dass die Kroaten das beste Mittelfeld haben mit Modric, mit Brozovic und mit Kovacic. Das ist, ich habe die Kroaten auch in Wien gesehen. Ich hatte dir, glaube ich, auch eine SMS geschickt.
Genau.
Das ist natürlich schon eine Augenweide, wenn man denen zuschauen kann. Dieses Mittelfeld ist, und das ist halt immer wichtig im Fußball. Viele Fußballspiele werden natürlich dann auch im Mittelfeld gewonnen, und diese Mittelfeld macht so wenig Fehler, die bringt so eine große Balance und Statik in dieses Team rein und kann einen Rhythmus des Spiels kontrollieren, was man wirklich nicht außer Acht lassen sollte. Wenn so ein Spiel am Kippen ist, dann kannst du dich auf gewisse Leute verlassen und musst du dich auf gewisse Leute verlassen können. Und dieser Mix zwischen Dalic hat ja dann irgendwann mal nach dieser verkorksten Europameisterschaft, wo er fast zurückgetreten wäre, wo man ja auch nicht so richtig wusste, wohin die Mannschaft geht, hat er dann endlich das gemacht, was er machen musste letztendlich, und sich von vielen älteren Namen getrennt und hat einen Umbruch eingeleitet, der wahnsinnig schnell vonstatten gegangen ist. Also die Abwehrreihe ist relativ jung, aber sie ist sehr, sehr stabil. Aha. Und hat mit Lovren dann auch nochmal einen, den kannst du dann noch reinwerfen, zwecks der Erfahrung. Ein bisschen schwach besetzt sind die auf der Torhüter-Position, und das Interessante ist, du hast in dieser Mannschaft keinen, der herausragt, von dem du sagst, der macht jetzt 6 oder 7 Tore bei dem Turnier. Kann er natürlich immer machen, natürlich kann sich immer einer finden, aber da sind vorne 3 Jungs, die du auf alle Fälle immer im Auge behalten musst. Also wenn, ich weiß nicht, wer spielen wird, das ist immer die Frage, ne? Also ich glaube, Perisic wird gesetzt sein. Das ist natürlich auch einer, der mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Erfahrung halt einfach auch nochmal so ein anderes Element reinbringt. Ich gehe mal davon aus, dass Kramaric spielen wird. Der hat jetzt gestern auch gegen Saudi-Arabien das entscheidende Tor gemacht. Das ist natürlich auch einmal immer ein Spieler, der mit einer, zwei Aktionen so ein Spiel entscheiden kann. Und dann ist die Frage, wer dann rechts spielt. Aber das ist gar nicht die tragende Rolle vorne. Wichtig ist, dass du dich halt, wie gesagt, im Mittelfeld auf jemanden verlassen kannst. Und bei Modric ist es halt so, ne, es ist halt auch sein letztes Turnier, sein letztes großes Turnier. Und er wird halt extrem motiviert sein. Er kommt in Topform an. Und deswegen traue ich den Kroaten auch sehr viel zu. Aber das ist natürlich dann auch immer die Frage, ne, selbst wenn sie die Gruppe überstehen, dann geht es ja gleich im Achtelfinale entweder gegen Deutschland oder gegen Spanien wahrscheinlich. Und das sind immer so 50-50-Spiele. Also ich glaube, die Mannschaft kann weit kommen. Sie kann aber natürlich aufgrund von gewissen Spielverläufen natürlich auch im Achtelfinale ausscheiden. Ne?
Ja, das, wenn wir die Gruppe anschauen, die ist ja eine der besseren Gruppen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann Marokko nicht einschätzen und ich glaube nicht, dass man Kanada unterschätzen darf. Und Belgien ist der Gruppenkopf. Also die Kroaten haben es jetzt nicht wahnsinnig leicht erwischt, Toni. Bei Belgien bin ich mir halt nie sicher. Wir sagen das seit 5 Turnieren, die goldene Generation mit De Bruyne, mit Lukaku, wer da sonst noch herumrennt, mit einem überragenden Torwart natürlich. Aber die Gruppe für die Kroaten, wie schätzt du die ein? Hast du eine Ahnung, hast du ein Gefühl dafür, wie gut Marokko ist?
Nicht so richtig, weil ich Marokko auch nicht gesehen habe, aber sie gehören auf alle Fälle zu den besseren afrikanischen Mannschaften, die sich ja auch sehr schnell oder frühzeitig qualifiziert haben. Also ich würde vor allem auch Marokko deswegen nicht unterschätzen, weil sie natürlich jetzt so eine gewisse Euphorie natürlich mitbringen, ne? Wieder mal dabei zu sein bei der Weltmeisterschaft. Sie haben den Trainer gewechselt, was mich sehr überrascht hat. Also da gab es ein bisschen Unruhe nach der Qualifikation, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Halil Hodžić hat sie ja zur WM geführt und wurde unter so ein bisschen fragwürdigen Umständen entlassen. Aber generell der Kader ist natürlich schon so, dass du sagen kannst, im ersten Spiel, und erste Spiele sind ja immer wichtig bei so einem Turnier, du musst im ersten Spiel eigentlich sofort gewinnen. Und wenn du weißt, du hast dann auch noch Belgien in der Gruppe, dann stehst du unter einem gewissen Druck. Also ich sehe dieses Spiel gegen Marokko sicherlich nicht als ein klares Ding an. Aber normalerweise, unter normalen Umständen, müsste Kroatien dieses Spiel knapp gewinnen. Und dann hast du, wie du gesagt hast, ne, mit Belgien die Geschichte, ob du dann halt Erster oder Zweiter wirst. Aber ich habe, wie gesagt, diese WM wird, glaube ich, sehr, sehr verrückt. Da wird es einige Überraschungen geben. Insofern möchte ich diese Überraschung vielleicht auch gar nicht unbedingt ausschließen bei dem Spiel Marokko gegen Kroatien.
Ja, ich habe mir hier ja vor ein paar Wochen aus dem Fenster gelehnt, wo ich gesagt habe, aus der Deutschlandgruppe wird entweder Deutschland oder Spanien nicht weiterkommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich immer noch zu dieser Vorhersage stehen soll. Ich fürchte halt wirklich um die Spanier, da hat mich der Kader jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugt. Das ist halt auch extrem jung. Ja, ein Wort noch zu Kroatien, wenn wir da schauen aus der Bundesliga zum Beispiel, weil du sagst, die Abwehr ist sehr jung. Mit Stanisic, der eigentlich gar nicht spielt bei den Bayern. Guardiol hat jetzt, glaube ich, einen Nasenbeinbruch. Welche Rolle spielen die beiden denn im kroatischen Kader? Ist Guardiol zum Beispiel der Stammspieler mit seinen 20 Jahren?
Also Guardiol ist sogar Abwehrchef, kann ich dir gleich sagen. Okay. Weil Lovren und Vida haben die Positionen verloren während der Nations League. Und die Nations League hat dazu gedient, dass sie ja nicht nur sportlich dann ins Halbfinale geführt haben, sie haben ja die Gruppe gewonnen dann mit Frankreich, Dänemark und Österreich, sondern sie haben einfach den Beweis erbracht, dass dieser Weg, dass der Umbruch richtig war und dass der Weg auf junge Talente zu zählen, der absolute richtige war. Und du hast dann in der Innenverteidigung, das wird natürlich jetzt die Frage sein, ob er Lovren bringen wird neben Guardiol oder ob er Erlic bringen wird. Das ist ein junger Mann, der ist auch 21, spielt bei Sassuolo. Links ist Borna Sosa mehr oder minder gesetzt, sollte er jetzt nicht angeschlagen sein, weil er war jetzt gegen den in der Bundesliga in den letzten Spielen angeschlagen, hat glaube ich nicht gespielt für den VfB Stuttgart, und rechts wird dann nicht Stanisic spielen, weil er halt einfach auch keine Spielpraxis hat bei den Bayern. Obwohl er sehr gut gemacht hat in der Nations League, wird Juranovic von Celtic Glasgow spielen.
Okay, ja, ich bin da
Absolut, also völlig unbekannt, ne, für den geneigten Fußballzuschauer sagt man, aha, okay, gut, das sind jetzt keine großen Namen, aber ich sage immer, große Namen machen ja jetzt nicht unbedingt auch einen WM-Titel aus. Es geht jetzt auch gar nicht um den WM-Titel, sondern es geht nur darum, wie eine Mannschaft funktioniert. Und die Mannschaft hat sich gefunden und die Mannschaft hat wirklich große Stabilität, auch gerade mit der jungen Truppe hinten gezeigt und auch eine gewisse Sachlichkeit. Und das ist natürlich auch alles ein Prozess. Das wird für die jetzt auch das erste große Turnier sein. Guardiola hat zwar bei der Europameisterschaft gespielt, aber schon allein die Tatsache, dass man ihn zum uneingeschränkten Abwehrchef macht und dann die Frage bleibt, wer spielt neben ihm, das zeigt natürlich auch, wie viel Vertrauen man in ihn setzt.
Die zweite große Leidenschaft von Toni, die dritte natürlich, neben der deutschen Fußballnationalmannschaft und Sturm Graz, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber Toni, natürlich auch beruflich bist du sehr, sehr beschäftigt mit der Premier League. Und also soll unser zweiter Blick auf England gehen. Und für England war deine Prognose vor ein paar Wochen ein solides Turnier, aber auf keinen Fall ein Turnier, wo sie dann mit dem zweiten Titel nach 1966 nach Hause gehen würden. Wo ist die große Achillesferse der Engländer aus deiner Sicht? Wo hapert es am meisten?
Also die Frage stellt sich natürlich bestimmt auch Gareth Southgate und einige englische Fußballfans. Also wenn man die Namen alleine durchgeht, müsste man zu dem Schluss kommen, also diese Mannschaft muss eigentlich oder gehört zum engen Kreis der Titelfavoriten. Aber die Performance zum Beispiel auch in der Nations League waren ja komplett etwas Gegensätzliches zu der Performance bei der Europameisterschaft. Und ich glaube, dass wenn es Gareth Southgate mit Harry Maguire spielen sollte hinten, hat er ein Problem, weil Maguire auch wenig Spielpraxis mitgebracht oder mitbringen wird. Selbstvertrauen fehlt, Schnelligkeit fehlt, Tempo fehlt. Und dann ist natürlich auch die Frage, dieses Mittelfeld, was mit Phillips und mit Rice gut funktioniert hat bei der Europameisterschaft. Phillips kommt gerade aus einer längeren Verletzung. Und Rice scheint mir ein bisschen zu überspielt, zumindest nicht auf dem Niveau der Vorsaison zu sein. Und dann ist immer die Frage vorne auch nach der Suche nach der richtigen Besetzung der Stürmer. Normalerweise müsstest du jetzt, also ich bin jetzt kein Nationaltrainer, aber
Kane ist gesetzt.
Ich meine, Kane vorne spielen, rechts Saka und links wahrscheinlich mit Foden, aber das ist natürlich eine Sache, die er entscheiden muss. Aber was mich erstaunt hat bei der Nations League, dass diese Mannschaft keinen Punch entwickelt hat und also sehr, sehr viele Rückschläge hinnehmen hat müssen. Und ich glaube, dass dieser Verlauf in der Nations League einfach zu viel Selbstvertrauen gekostet hat bei dieser Mannschaft. Also die sind nicht in sich stabil. Und deswegen man muss echt mal schauen. Ich glaube, durch die Gruppe werden sie fehlerfrei kommen, aber kriegen sie dann so diesen Lauf rein, diese Euphorie rein? Das ist die Frage. Weil die Saison ist natürlich auch schon sehr intensiv gewesen für alle Premier League Spieler bislang.
Ja. Also England in einer Gruppe mit dem Iran, mit den USA und mit Wales. Man könnte sagen, es wird Englisch gesprochen. Jetzt ist im Sturm vorne, wie du es angesprochen hast, okay, wenn du wirklich spielst, mit Kane klarerweise, mit Saka und mit Foden, aber da sind noch andere Leute wie Sterling, der zwar nicht viel Tore schießt, aber wie ich finde, der immer für Wirbel sorgen kann. Du hast Marcus Rashford, also das ist eine Überbesetzung. Aber welche Rolle... Und ich habe einen Tweet von wahrscheinlich was einem Dortmund-Fan gelesen, der gesagt hat, naja, schaut mal, wer ist von Dortmund weggegangen, ist jetzt nicht im WM-Kader und wer ist bei Dortmund geblieben und ist im WM-Kader? Welche Rolle, denkst du, kann Jude Bellingham spielen oder welche Rolle vielmehr muss er spielen?
Also ich glaube, dass Jude Bellingham definitiv gesetzt sein wird in diesem System von Gareth Southgate, weil er war derjenige, der noch am meisten überzeugt hat in der Nations League. Also gerade in den Spielen, in denen sehr viele Enttäuschungen dann letztendlich übrig geblieben sind. Und man darf ja nicht vergessen, Gareth Southgate war ja auch enorm unter Druck. Würde er dann auch Trainer bleiben oder nicht? Ne? Also gerade mit dieser goldenen Generation sich nochmal so zu verzocken. Ich glaube nicht, dass das Vertrauen in die Trainerfähigkeiten von Gareth Southgate groß sind. Aber wie du schon sagst, ne, du hast natürlich mit Sterling, der jetzt keine gute Saison bei Chelsea gespielt hat. Man darf ja nie vergessen, man muss ja immer davon ausgehen, in welcher Form die Jungs sich befinden. Rashford ist für mich auf alle Fälle einer, der nach seiner schwierigen vergangenen Saison, da scheint er ja wirklich komplett abgetaucht zu sein, wieder Selbstvertrauen gefunden zu haben. Und deswegen glaube ich, dass Bellingham, der ja auch gegen Deutschland bewiesen hat, dass er einer ist, der die Mannschaft ziehen kann mit seinem Elan und mit seiner Dynamik, aus diesem Team einfach nicht wegzudenken ist. Und du darfst nicht vergessen, diese breite Bank gibt ihnen ja die Möglichkeit, nochmal nachlegen zu können, ne? Was ja jetzt nicht jede Nationalmannschaft hat.
Ja, das ist wahr. Außer natürlich die österreichische, aber die hat ja in Andorra glorreich gewonnen und darf nächste Woche irgendwann mal gegen Italien spielen und niemand interessiert es. Ganz kurz noch, immer die Achillesferse der Engländer früher mal gewesen, sagt man. Man erinnert sich an David Seaman, hieß er, glaube ich, oder? Der den genau. 50 Meter Freistoß von Ronaldinho mal eingebaut bekommen hat. Wer steht in der Kiste? Ist es Pickford?
Pickford soll ja normalerweise die Nummer 1 sein. Um ehrlich zu sein, meine Nummer 1 ist Nick Pope. Der bringt sowohl von der Saving Rate enorm viel mit. Der bringt einfach Größe mit. Der ist in diesen 1 gegen 1 Situationen unheimlich ruhig. Der ist groß. Beim Rauslaufen ist er sicher. Worin er ein bisschen Probleme hat, ist quasi dieses Mitspielen, was Ramsdale vielleicht von allen dreien am besten macht. Die Frage ist natürlich, ist Southgate so ein Trainer wie zum Beispiel Guardiola, der dann halt Wert drauf legt, unbedingt mitspielen zu wollen. Aber ich glaube, Pickford aufgrund seines Status wird er die Nummer 1 sein.
Gut, das sind also die Kroaten, die eine gute Rolle spielen können mit einer schwierigen Auslosung dann im Achtelfinale, was natürlich umgekehrt auch für Deutschland und für Spanien gilt, wenn sie aus der Gruppe rauskommen, dass es dann entweder gegen Belgien oder gegen Kroatien geht. Das macht keinen schlanken Fuß. Ja, es geht also am Sonntag los und die entscheidende Frage, die ich habe für dich, Toni, das ganze politische Drumherum ist ja schwierig, aber der Gastgeber, Katar, eröffnet eben am Sonntag diese WM. Wir haben ja schon ganz, ganz irre, unschöne Szenen auch gesehen. Ich erinnere mich an 2002 mit dieser Schiedsrichterentscheidung, wo Südkorea dann ins Halbfinale gespült wurde. Was weißt du über Katar, über den Gastgeber? Ich habe wie immer keine Ahnung, aber hast du ein Gefühl für Katar?
Also wenn du mich sportlich fragst, weiß ich gar nichts darüber.
Okay, gut. Ja,
ich glaube, dass die Mannschaft auch nicht auf irgendeinem Niveau sein kann, in dem sie ein ernstzunehmender Kandidat wäre, um die Gruppe zu überstehen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, sportlich werden sie alle drei Spiele verlieren, wenn du mich fragst. Was ich über Katar das Land weiß, auch gar nichts, weil ich noch nie dort war.
Ja, gut, das hat man ja davor schon besprochen. Toni, ich danke dir. Großartig. Vielleicht melde ich mich während der Fußballweltmeisterschaft 2022 noch ab und zu bei dir, um eben genau das zu hinterfragen, was wir jetzt hier vorbereitet haben. Das war's soweit für den Fußball. Gleich geht's weiter mit Michael Körner und dem Basketball in der Big Show 586.
Hier ist Corbinian Holzer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 586, ja, danke Nikola. Wir sind wieder zurück und wir sind zurück mit, nein, Blödsinn, ich mach Nikola später. Big Show 586, es geht weiter. Ich weiß, Michael Körner hat dem Fußball abgeschworen. Oder doch nicht, mein lieber Michael. Guten Morgen. Nein.
Ich sage nein, bevor ich guten Morgen sage. Nein. Ich werde immer nicht müde zu betonen, dass aus meiner Sicht der Fußball einen zu hohen Stellenwert in der Sportlandschaft hat. Aber Fußball ist ein toller Sport. Es ist nur, gerade in Deutschland erdrückt er halt alle anderen Sportarten. Das finde ich ein bisschen schade. Aber sonst habe ich mit Fußball überhaupt gar kein Problem.
Da sage ich, zum Glück wird in Katar gespielt. Wie wirst du es angehen, mein lieber Michael?
Ja, die momentan unter Freunden meistgestellte Frage. Ne? Schaust du, schaust du nicht?
Ja, ich schaue. Ich sag dir, wie es ist, ich schaue.
Ja, also ich werde da auch nicht drum rumkommen zu schauen. Ich bin ja ein Riesenfan von Second Screen. Das heißt also, ich habe ja meistens, wenn ich irgendwie in meinem Homeoffice sitze und was arbeite oder so tue, als würde ich arbeiten, läuft ja nebenher noch immer, also meistens läuft am Vormittag so ab 10 Uhr philippinischer Basketball live aufgrund der Zeitverschiebung. Und da ist immer so viel gute Laune und die Hallen sind immer so voll, da geht es immer so ab, dass ich da reinschaue. Also deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn dann ab nächster Woche, ich glaube um 11 Uhr morgens oder irgendwo oder um 12 Uhr mittags ein Spiel ist und da laufen die da rum, dass ich das dann schon anhabe. Aber ich bin natürlich, ich finde es aber auch ein bisschen heuchlerisch zu sagen, also jetzt müssen wir aber boykottieren. Aber die ganzen Großevents der vergangenen 20 Jahre, die auch erstens gekauft oder gekauft wurden oder aufgrund von politischen Geschichten irgendwohin vergeben wurden. Und da fällt übrigens auch unser berühmtes Sommermärchen 2006 drunter. Hashtag Beckenbauer und kann mich nicht erinnern und hasse nicht gesehen, dass jetzt alles plötzlich boykottiert werden soll. Aber das ist ja schon immer so gewesen. Also nimm die ganzen Dinge, die in China stattgefunden haben, nimm die WM bei den Russen. Das ist ja alles in irgendeiner Form. Ne? Aber da war immer alles, ja, ist halt so. Und jetzt plötzlich bei den Kataris grauenvoll, wie die mit den, also ich will die nicht in Schutz nehmen, um Himmels Willen, fürchterliches Land da, wie die da mit den Leuten umgehen. Aber so einen leichten, heuchlerischen Touch, jetzt müssen wir das aber boykottieren, finde ich, hat das schon.
Apropos heuchlerischer Touch, Michael, ich brauche wieder mal deinen Rat, weil du auch vorhin sagst, gekauft. Ich bin gekauft, ich bin nach Turin geflogen am Dienstagabend, eher Dolomiti, also es war ein fantastischer Flug, aber ich hatte Angst davor, weil ich mir dachte, wie viele Menschen fliegen am Dienstagabend von München nach Turin und es waren gar nicht so wenige. Der Flieger war voll, aber ich fliege ja grundsätzlich ungern, es gab nur keine andere Option. Und komme also an und bin gekauft von Lavazza, bin eingeladen von Lavazza und habe auch ein Interview geführt mit Marco Lavazza. Wir machen bei Tennisnet natürlich, man kann es ja sagen, positive Berichterstattung und werde natürlich auch gerne drüber schreiben. Muss ich in irgendeiner Art und Weise ein schlechtes Gefühl haben und zwar nur aus diesem Grund, mein lieber Michael. Ich bin um 22.50 Uhr in Turin angekommen, wurde dann abgeholt und mit einem Fahrer Richtung Innenstadt gefahren. Und ganz und ehrlich.
Den ersten Espresso in die Hand gedrückt bekommen von Lavazza.
Noch nicht so schlimm. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie so eine hässliche Stadt gesehen.
Ich war noch nicht in Turin, muss ich sagen.
Also vielleicht die Innenstadt. Okay, die habe ich bei Tageslicht noch nicht gesehen. Aber darf ich trotz allem Kritik anbringen? Obwohl ich hier, was heißt Kritik? Einfach nur meine Meinung abgeben, dass diese Stadt nicht besonders hübsch ist.
Ja, natürlich. Also das ist ja um Himmels Willen freie Meinungsäußerung. Also ich sage mal, der Anteil, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, um dich da, weil du von Lavazza eingeladen wurdest, beträgt aus meiner Sicht 0,00000%. Du sprichst allerdings mit jemandem, der, sich doch, also ich finde das überhaupt gar nicht null schlimm, weil das ist ja, Lavazza hat ein Marketingbudget. So, da steht halt irgendwann drin, okay, die 150 Euro, die knallen wir für den Huibar raus. Und das ist halt Teil von Marketing. Also das ist, ich finde, dann sofort immer zu sagen, ja, das ist Korruption oder dann wird die Berichterstattung gefärbt, das ist Quatsch. Also ich kann auch immer nur wiederholen, wer mich kaufen möchte.
schreibt uns.
Ich sage trotzdem meine Meinung. Also ich käme jetzt nie auf die Idee zu sagen, solche Dinge sollte es nicht geben, weil so kommt auch tatsächlich Geld in dieses System von, in dem Fall Jens Huber, okay, aber ansonsten in die Sportberichterstattung, in Sport an sich. Ich finde das nichts, solange du nicht plötzlich deine Gedankenwelt änderst und tatsächlich nicht mehr Jens Huber bist von der Meinung, die du kundtust, dann ist das was anderes. Aber solange du sagst, ja, die finden meine Arbeit gut und die wissen, ich bin da sowieso wahrscheinlich vor Ort und schreibe da über Tennis, warum denn nicht? Lavazza präsentiert Jens Huber von den ATP Finals aus Turin. Ja. So soll's sein. Also wunderbar. Ich gratuliere und hoffe, die haben dir ein schönes Kilo Schümli noch vor die Hotelzimmertür gestellt.
Das zweite Problem, aber was ich halt irgendwie schade finde, ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker. Das ist natürlich wirklich schade, weil, also Lavazza ist ein fantastisches Unternehmen und ich bin ja nicht gekauft in diesem Sinne, weil ich dieses Interview gemacht habe, das ich sowieso gemacht hätte, egal ob ich hergeflogen wäre oder nicht. Aber das mit dem Kaffee ist natürlich bitter auch für mich, weil mir natürlich Leute, die sehr wohl Kaffee trinken, sagen, dass das ganz was Spezielles und Schönes
ist. Ja, ich bin gerade dabei, ich bin also das genaue Gegenteil. Ich bin ein solcher Kaffee-Junkie, dass ich gerade Vor mir steht eine Tasse Jasmin-Tee. Ich bin tatsächlich auf Entzug. Also ich trinke so viel Kaffee, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, das geht nicht mehr. Also morgens mindestens 3 Tassen und dann ist der Tag auch noch nicht beendet. Und jetzt habe ich irgendwann mal gesagt, also keine Ahnung, ob mein mittlerweile auch 54 Jahre alter Magen jeden Morgen diesen halben Liter Kaffee auf dem nüchternen Magen vertragen wird zukünftig. Also ich finde, Kaffee ist ein wahnsinnig tolles Getränk.
Ja, da gebe ich dir, also vom Geruch her gebe ich dir völlig recht, aber ich habe mich nie damit anfreunden können. Nun gut, wir gehen eins weiter. Was ist in Bamberg los? Ich lese, dass der Hauptsponsor aussteigen wird und da frage ich dich, A, ist das dann das Ende in Bamberg und B, gibt es einen Präzedenzfall, wo ein Verein in so relativ kurzer Zeit dermaßen abgestürzt ist?
Naja, abgestürzt ist er ja noch nicht. Die Bekanntgabe, dass Brose als Gesellschafter aussteigt, die kam ja schon vor diversen Monaten. Also er wird zum Ende der Saison aussteigen und die Ankündigung kam, ich denke mal, schon im Frühjahr jetzt diesen Jahres, sodass man zum einen sich darauf vorbereiten kann als Verein und zum anderen ist das natürlich auch so ein bisschen, hier schaut doch mal, wollt ihr nicht die Anteile übernehmen? Hurra, da ist doch was. Ein Präzedenzfall des totalen Absturzes gab es vor einigen Jahren bei den Adlern Dragons in Quakenbrück.
Ah ja, stimmt natürlich. Ja.
Die hatten mit dem Herrn Kollmann, hieß er, den Alleingesellschafter 100%. Und der kam von einem Tag auf den anderen auf die Idee, da war die Saison, glaube ich, beendet. Nee, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich da über die ganzen Jahre so und so viele Millionen reingesteckt, bin nie deutscher Meister geworden. Jetzt ist Ende der Vorstellung und dann ist dieser Verein von einem Tag auf den anderen abgestürzt in die Niederungen der weiß nicht, ob das erst Regionalliga oder dann doch Dritte Liga waren, jedenfalls, ja, da hocken die immer noch, haben sich so ein bisschen berappelt, aber das Ganze ist natürlich jetzt völlig anders aufgebaut. Bei Bamberg ist es so, dass sie natürlich schon, ich will nicht sagen, wertiger sind als die Adler Dragons, das soll gar nicht böse klingen, aber das ist natürlich vor wenigen Jahren noch eines der Top-Teams in Europa gewesen. Es ist immer spannend, man hört es nicht so richtig raus, wie teuer das eigentlich ist. Das würde mich interessieren. Was kostet denn der ganze Bums? Ne? Also so 100% Anteile und da werden Summen kolportiert zwischen 250 und 500.000 Euro, was ich jetzt gar nicht so
viel ich auch finde. Nicht.
Ich auch nicht. Wenn ich jetzt denke, da gibt es ja genügend wohlhabende Menschen, die sagen, ach, ich kauf mir mal so einen Sportverein. Was ist das, Basketball? Bamberg habe ich schon mal gehört. Und ja, für die ist ja diese Summe, ne, wenn du in Regionen arbeitest, die deutlich höher sind, gar nichts. Hat sich aber wohl noch niemand irgendwie gemeldet. Jetzt wird daran gebastelt, unter Umständen an so einem Plan B. Das heißt, dass es so ein Konstrukt gibt wie, das gab es jetzt mal oder gibt es immer noch in Gießen, die in der zweiten Liga spielen, die haben 30 Gesellschafter. Mhm, ja, also da hat dann jeder irgendwann mal für 3,50 Euro einen Anteil gekauft. Das ist auch komplett in die Hose gegangen, weil die diskutieren sich natürlich wund. Ne? Also wenn die zusammenkommen zur Gesellschafterversammlung, das dauert ja 4 Tage, bis die da mal einen Abschluss finden. Aber so ein ähnliches Konstrukt habe ich gehört, auch unter Umständen als Plan B in Bamberg, ohne jetzt, wahrscheinlich kriege ich wütende Anrufe demnächst wieder von Bamberg, dass das nicht stimmt, aber dass man da so ein Konstrukt findet mit 15 oder 20 Gesellschaftern, die das dann aufteilen. Ja, hat auch vielleicht Vorteile. Ne? Ein Alleingesellschafter kann ja oft so ein bisschen machen, was er will oder seine Leute da im Aufsichtsrat hinflanschen, wie er möchte. Ist in Bamberg auch passiert im Übrigen. Also vielleicht ist die andere Lösung auch die bessere. Aber wer das dann übernimmt, ob da jemand übernimmt und was da im nächsten Sommer passiert, das kann ich noch nicht. Also ich werde mal schauen. Ich bin am Samstag in Bamberg. Und da werde ich mal rumfragen, wie denn der aktuelle Stand auf dem Basar ist, aber ich glaube nicht, dass es da schon Lösungsansätze gibt.
Aber da sind wir wieder beim Marketingbudget, weil du sagst, okay, Lavazza, übrigens ganz lustig, ich sitze jetzt hier im Hotelzimmer und sehe in diesem Tray, das vor mir ist, in diesem, da ist Nescafé Cappuccino. Also ein Konkurrent.
Der Kapselkaffee von Nescafé?
Nee, so eine Tüte zum Aufgießen.
Aber okay, so solltest du mit dem Kaffeegeschäft nicht anfangen,
okay, Jens. Also. Das kann ich auch nicht machen. Aber Marketingbudget, ja, ich denke mir immer, Dieses Tennisturnier in München ist ja zum Glück in, also wirklich zum Glück, weil es ein wunderbares Turnier ist, wie ich finde. Er hat genau die richtige Größe, die überschätzen sich auch nicht, werden Probleme bekommen mit dem ATP-Kalender, was nicht ihr Verschulden ist, aber einfach der Größenwahn, der jetzt in der ATP auch herrscht. Aber was ich sagen möchte, ich habe mir über Jahre gedacht, ah, BMW zahlt da 1 Million, zahlt vielleicht 1,5 Millionen. Aber das ist ja nichts für BMW. Mit dem Umsatz, den BMW das ganze Jahr über macht, und da ist im Marketingbudget, sind die 1,5, vielleicht sind es 2 Millionen, die zahlen für die BMW Open. Das ist ja kein Geld. Das kostet ja nichts. Das können die, das verschmerzen die mit links. Und wenn du jetzt sagst 250.000, 300.000, also ich dachte, das.
Also ich habe, das sind Zahlen, die ich auch irgendwie nur so über 9 Ecken und auch über VPN-Kanäle, die ich gehört habe. Also bitte nicht das zitieren. Der Körner hat im Podcast gesagt, Bamberg kostet 500.000. Ich habe nur so, ja, wie man das so hört. Also da wird dir mal eine Zahl zugeworfen von irgendjemandem, dessen Gesicht du mal gesehen hast und denkst, ja, könnte vielleicht stimmen. Generell mal in diesen Größen, also hätte ja auch sein können, dass es 17 Millionen sind oder 4.000. Also ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was das so kostet. Oder ob das auch unterschiedlich ist, jetzt sagen wir, wenn ich jetzt in Oldenburg beim Schüller anrufe und sage, sag mal, was kostet denn der Laden bei dir? Ob der dann die gleiche Summe sagt und sagt, ja, verkauf nicht, also 20 Millionen, dann kannst du sagen. Also ich habe da in diesen Dimensionen, was so Zahlen und das Kaufmännische angeht, da bin ich tatsächlich ein bisschen unterbelichtet, um ehrlich zu sein.
Wie reagieren die erfolgsverwöhnten Fans in Bamberg? Also es ist gestern schon ein bisschen bergab gegangen die letzten Jahre, aber so schlimm wie in diesem Jahr ist es ja noch nie gewesen.
Ja, das ist ein spannendes Thema, weil die Bamberger haben im Vergleich zu anderen Vereinen dann schon eine besondere Fankultur. Erstens, ich glaube, sie haben mit die emotionalsten Fans der Liga. Das heißt also, die können richtig fröhlich sein und die können auch richtig sauer sein, sowohl auf ihre eigene Mannschaft als auch auf den Gegner oder auf die Schiedsrichter. Und zweitens, sie haben aus meiner Sicht, wenn ich immer mich so umschaue, mit das jüngste Publikum. Und das ist ganz, ganz wichtig momentan im deutschen Profisport. Wenn du im Handball in die Halle gehst und schaust dich um, dann denkst du, sag mal, ist hier eine Tonne Mehl von der Decke gefallen oder warum haben die alle weiße Haare? Das ist ein super altes Publikum. Und beim Basketball, ja, also auch so, ne, mittelalterliche Geschichten, also ne, 40, 45, das ist nicht schlimm, aber wir fragen uns immer, wo kommen die jungen Leute her, die dann den Sport weitertragen, die auch in die Halle kommen, also wie jetzt beim Fußball oder beim Eishockey, ist auch relativ jung, da muss man immer schauen, das ist in Bamberg der Fall, in Bamberg sind viele junge Leute und deswegen ist es extrem wichtig, finde ich, dort diese Fankultur auch aufrecht zu erhalten, denen zuzuhören. Die haben unterschiedliche Fanclubs, die haben sich jetzt extrem engagiert, weil das Länderspiel, was letzte Woche da war, Deutschland gegen Finnland, litt darunter, dass wenig Karten verkauft wurde, weil der DBB meinte, wir müssen mal die Ticketpreise für 99-fachen. Und da hat sich auch ein Fanclub der Bamberger zu Wort gemeldet und ist an die Öffentlichkeit, an die Presse gegangen, von wegen, so kann es nicht sein, dass wir werden hier quasi ausgeschlossen, weil wir können uns, ne, junge Leute, momentan 25 Euro für die billigste Karte bei einem Basketball-Länderspiel nicht leisten. Beim Ligaspiel der Bamberger kostet sie, glaube ich, 9 Euro. Und da ist auch eine Diskussion entstanden. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass die Bamberger das sehr, sehr genau beobachten, die Fans. Also sehr genau beobachten, was ihr Verein macht. Sie wollen Transparenz, sie wollen immer informiert werden. Das machen die Bamberger gut. Sie haben mit Philipp Galewski, der heißt jetzt Höhne, der hat geheiratet und hat den Namen seiner Frau angenommen. Also das ist nicht ein neuer Geschäftsführer, sondern das ist der alte mit dem neuen Namen. Der Philipp Höhne macht das auch super transparent und beantwortet Fragen und die machen Podcasts und sowas. Also die schauen da schon sehr genau hin, wie die Basis tickt. Glaube aber, dass, und sie haben immer noch den laut eigenen Aussagen, den fünftgrößten Etat der Liga. Mhm. Ich meine, das ist immer noch eine Menge Geld, auch in diesen schwierigen Post-Corona-Zeiten und generell der Zeiten, wo sich Unternehmen dreimal überlegen, ob sie in Sport investieren. Deswegen nochmal Congrats zu Lavazza und deinem Deal da.
Ich habe keinen Deal, die zahlen nur das Hotel. Was soll ich
das
sagen?
Das Thema ist jetzt, das ist raus jetzt. Also jetzt, das hast du selber angeschoben. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwie, ich sag mal, gut ausgeht, weil es ein wichtiger Standort ist. Vielleicht muss man auf mittlere Sicht überlegen, Bamberg, Bayreuth, zusammen. Es gab schon mal die Überlegung, so eine Frankenmetropole da aufzuziehen. Mhm. Ist natürlich, da läuft es mir, da kriege ich echt Gänsehaut gerade, weil das natürlich zwei extreme Traditionsstandorte sind, die dann so verschwinden würden oder so mergen würden und man weiß mal nie, was dabei rauskommt. Ja, ist momentan nicht einfach. Die Vereine generell haben weniger Geld, also wir reden ja auch wirklich über deutlich weniger Geld als noch vor 3 Jahren, um da durch die Saison zu marschieren. Vielleicht wird es den ein oder anderen Standort tatsächlich noch erwischen in der WBL. Ich hoffe nicht, aber man hört auch von allen Ecken und Enden finanzielle Probleme in Ulm. Die spielen ja in der Ratio Farm Arena. Da hat die Stadt, der gehört dieses Ding, die Kaltmiete um 10% erhöht. Also wir reden noch nicht von den Nebenkosten, die ja so, also wo halt Heizung und so drin ist, was ja sowieso exorbitant angestiegen ist, sondern einfach mal eben so Kaltmiete für so eine Halle um 10% erhöhen. Das bedeutet dann für einen Bundesligaverein einen niedrigen sechsstelligen Betrag pro Jahr drauf zu zahlen. Wenn du überlegst, dass so ein Verein mit ungefähr, ja, die Ulmer werden jetzt vielleicht auch etwas über der dieser magischen 3-Millionen-Marke liegen, also vielleicht bei 4-5 Millionen. Und für 100.000 kannst du 2 Spieler oder sagen wir mal mit den Steuern dabei einen Spieler in jedem Fall gut finanzieren. Das sind schon alles Kosten, die wehtun.
Magst du vielleicht noch ein Wort verlieren zu diesem Länderspiel, das in Bamberg stattgefunden hat? Ich glaube, es ging um die Qualifikation für die, was die Europameisterschaft oder die WM und vor allen Dingen, da haben ja Menschen gespielt, das darf man nicht vergessen, oder sicherlich aufrechte, fantastische junge Basketballspieler, die aber dann bei diesem Turnier, für das man sich qualifiziert hat, keine Rolle spielen werden. Es ging gegen Finnland, glaube ich.
Genau, also das Thema ist unendlich und ist an diesem Wochenende gar nicht mal bei uns in Deutschland, aber in anderen Ländern so ein bisschen eskaliert. Der Hintergrund ist immer der, also die Deutschen haben sich jetzt für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Am 25. August wird die WM stattfinden in Japan, Indonesien und in Philippinen. Das ist auch nochmal eine Story für sich, warum man das da so irgendwie so maximal weit weg und dann noch in 3 verschiedenen Ländern. Naja, genau. Und da geht es immer darum, dass die Teams von der NBA, das ist schon mal völlig offensichtlich, weil die spielen parallel und die sind ganz weit weg, ihre Spieler nicht freistellen, ihre Nationalspieler. Das geht jedem Verein in Europa oder auf der Welt sogar so. Die müssen ohne die NBA-Spieler auskommen. Und in Europa hat man noch das Problem, dass die Euroleague, die schert sich oder hat sich in den letzten 5 Jahren nicht direkt darum geschert, wann die Länderspiele stattfinden, denn die Länderspiele sind ja unter der FIBA-Ägide und die Euroleague ist sozusagen, ja, ist ja die Liga der Vereine. Mhm. Die haben ja ihr eigenes Ding mal gemacht vor mittlerweile, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her? 15, 20 Jahre. So, und deswegen werden auch die Spieler der Euroleague-Teams nicht freigestellt für die Länderspiele in diesem Fieberfenster. Mit minimalen Änderungen im vergangenen Jahr, wo dann schon mal ein Spieler von Fenerbahce plötzlich beim türkischen Länderspiel aufgeschlagen ist, weil der im Verein sowieso nicht spielt oder irgendwie sowas, aber generell nicht. Jetzt ist es so, 2 Dinge dazu noch ganz schnell, die Deutschen haben das relativ gut hinbekommen, weil sie irgendwie mit unserem Headcoach Gordon Herbert einen Trainer haben, der es schafft, innerhalb von 4-5 Tagen da eine Mannschaft hinzuzimmern, die sehr soliden Basketball gespielt hat gegen Finnland, sehr guten Basketball gespielt hat, Teambasketball gewonnen hat, qualifiziert, buff, Ende.
Da hätten wir gleich zu Beginn drüber sprechen sollen. Aber ich schmeiß dich raus mit folgender Frage, ja. Michael. Wer wird Fußballweltmeister 2022?
Ich habe gestern gehört, dass das Computerspiel FIFA 2022 oder 23 diese WM simuliert hat. Mhm. Ja, also die 32 Teams, bumm, die Aufstellung und hat das alles so gegeneinander spielen lassen. Und am Ende ist es Frankreich geworden. Und da ich glaube, dass der Computer schlauer ist als wir, setze ich 10 Euro auf Frankreich.
Ist hiermit notiert. Danke, ja. Michael. Kurze Pause.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 586 bei Sportradio 360. Die Außenstudios Hamburg übernehmen mal kurz und sie übernehmen mit NFL, mit der großen Runde. Zum einen Andreas Renner von DAZN. Hallo Andreas.
Hallo.
und auch von der Sohn zum einen, Günther Zapf. Hallo Günther.
Hallo, servus.
Und Christian Schimmel. Hallo Christian.
Ein wunderschön.
So, das Münchenspiel ist gespielt. Wir sind alle meistens nur Gastmünchner, nur Günther nicht. Günther, wie war dein Eindruck jetzt von diesem Wochenende? Ich meine, Andreas und ich, wir waren Samstag unterwegs. Wir haben gemerkt, die Stadt ist voll und laut. Wie war es für dich, Günther?
Ja, dann habt ihr dasselbe gemerkt wie ich. War auch Freitag und Samstag in der Stadt. Es war ja schon schön zu sehen, was sich da alles tut. Nach über 40 Jahren Entwicklung, Football hier in München, war das quasi der absolute Höhepunkt und hat sich ja dann im Stadion fortgesetzt. Es war doch noch besser und noch überraschender als erwartet. Völlig abgesehen natürlich von dem Spiel, das ja auch nicht schlecht war, jetzt nichts Besonderes, aber wie es Peter King gesagt hat, in Tampa wäre das halt ein okay Spiel gewesen. Die Fans wären zufrieden nach Hause. Aber so war es natürlich ein Ereignis, das vielen und auch mir natürlich noch lang im Gedächtnis bleiben wird, weil die Stimmung halt eine ganz andere war, als man das normalerweise gewohnt ist. Ich habe viele London-Spiele mitgemacht. Ich habe American Bowls in Berlin erlebt und natürlich normale NFL-Spiele bis hin zu Super Bowls alles mitgenommen. Also ich kann das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen. Und dann kenne ich sehr, sehr viele Fußballereignisse, obwohl wir davon ja eigentlich nicht reden wollen in diesen Tagen. Und das war einfach nicht zu vergleichen. Und wie ihr wisst, habe ich ja ein bisschen in der Audi-Lounge da den Leuten erklärt, warum das der Ball jetzt plötzlich eine andere Form hat und so weiter. Da waren sehr, sehr viele natürlich, die sich in dieser Rundball-Gilde auskennen. Und die waren alle vollkommen baff, was da allein schon Pre-Game ging es ja los. Ich meine, keiner pfeift bei Grow, völlig egal, wer auftritt, aber beim Fußball wird gepfiffen, dann kommt die deutsche Nationalhymne und das Gleiche nochmal. Die Leute singen mit, nicht alle natürlich, ist klar, aber war doch deutlich vernehmbar im Stadion, dass die Menschen mitgesungen haben. Keine Pfiffe, nichts. Und diese sehr, sehr schöne Stimmung hat sich fortgesetzt. Und ich sag's jetzt einfach mal, man braucht kein Pyro, um gute Stimmung zu erzeugen, liebe Fußballfreunde.
Wow, das ist jetzt aber eine extrem gewagte These, Günther.
Darum sage ich ja, ich hau jetzt einfach mal einen raus.
Ja. Aber Andreas, nicht nur Günther schien beeindruckt, die amerikanische Presse auch.
Ja, das war auf jeden Fall so. Also ich habe tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung durch die Presse nichts Negatives gehört. Auch die Spieler und Trainer waren vom Drumherum absolut beeindruckt. Es ist jetzt so, dass ein, zwei Tage später dann doch ein paar Beschwerden da waren über den Zustand des Rasens. Ne? Was immer ein bisschen ein Problem ist, weil die Fußballrasen, das kennen wir ja auch schon aus London, ja häufig nicht den Ansprüchen der Amerikaner und der NFL entsprechen. Aber ansonsten gab es wirklich überhaupt kein negatives Feedback. Im Gegenteil, viele Leute haben darauf hingewiesen, dass ja Deutschland ohnehin in Europa schon seit sehr langer Zeit der stärkste Markt war. Zu NFL Europe Zeiten war es ja dann eben auch kein Zufall, dass am Ende der Liga fast alle Teams in Deutschland platziert waren, weil es halt in den anderen Ländern nicht annähernd so gut funktioniert hat. Und das die NFL über die letzten Jahre hinweg immer erstmal in London gearbeitet hat. Das hat, glaube ich, dann auch schlicht und einfach was damit zu tun, dass die sich in England wohler fühlen, weil sie dort mit ihrer Sprache glauben, besser zurechtzukommen, was ja eigentlich aber auch gar nicht stimmt, weil in Deutschland können ja dann zumindest die Leute, die mit Football zu tun haben, meistens auch relativ gut Englisch. Aber ja, also es war halt einfach ein Bewerbungsschreiben dafür, dass auf jeden Fall in Zukunft regelmäßig Spiele in Deutschland stattfinden sollen und gerne auch mehr als immer nur eins.
Ja, inzwischen hat der Roger Goodell auch gesagt, dass es mindestens ein Spiel in Deutschland bis 2025 geben soll, was er durchblicken lässt, dass es eben nicht nur eins bleibt. Günther, wie deutsch warst du denn eigentlich? Soweit ich es mitbekommen habe, der Stadionsprecher war Englisch, ne?
Ja, das war wer heißt der? Alan Roach, glaube ich, also der Originalsprecher natürlich, der Tampa Bay Buccaneers, den haben die auch mitgebracht. Das ist ja das normale Setup, also es war in Jacksonville, in London, weil Jacksonville kommt auch der eigene Heimstadionsprecher. Es war vom Setup natürlich ein Heimspiel für die Tampa Bay Buccaneers, von den Einspielungen angefangen bis zum Stadionsprecher. Aber Andreas hat es ja gerade völlig richtig gesagt, der deutsche Football-Fan oder der zentraleuropäische, ihr wart ja auch in der Stadt, wie viele Holländer, Schweizer, Österreicher da waren, also es war schon so ein Treffen hier der Deutschsprachigen auch, aber die können alle so gut Englisch, dass das garantiert jeder mitbekommen hat, was da gesagt und auf der Leinwand gezeigt wurde.
Christian, wie hast du es mitbekommen? Du warst ja auch in München. Was hast du von der ganzen Geschichte mitgenommen?
Ja, also ich habe also natürlich ist es eine beeindruckende Nummer gewesen. Das muss man, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Und ich meine, wenn man jetzt eine absolut repräsentative Umfrage unter uns vier gemacht hätte, dann hätte man, also Deutschland war überfällig für ein Spiel. Im Prinzip hat man jedes Jahr auf die Ankündigung gewartet, die dann entweder gekommen ist oder nicht gekommen ist. Ich habe es grundsätzlich als sehr positiv wahrgenommen. Ich hatte auch Leute, sag ich mal, aus meinem fußballsportlichen Umfeld, die auch da waren in London, habe da durchaus den einen oder anderen Begeisterten, der in meinem kleinen Westerwälder Verein da unterwegs ist. Und die fanden das alles sehr positiv. Ich muss zugeben, mich haben die Menschenmassen ein Stück weit beeindruckt, dass das Ganze, und boah, das soll jetzt absolut negativ kommen, natürlich auch ein Stück weit einen Eventcharakter hat. Das ist, glaube ich, wirklich völlig normal und legitim. Und das darf man ja nicht vergessen, das sind ja die London-Spiele ein Stück weit auch. Ja, und ich weiß, Nicola, du kannst vielleicht den Vergleich jetzt noch am besten ziehen, weil du bei dem ersten, in Anführungszeichen, nicht von der NFL orchestrierten Heimspiel, sondern Jaguars Heimspiel warst. Ja.
In London.
Dass da schon Unterschiede waren. Nee, ich fand's positiv. Ich glaube, dass auch gezeigt worden ist, dass, und das zeichnet vielleicht dann auch die deutschen Fans ein Stück weit aus. Natürlich geht's ums, also was mir wichtig war, ist, und das ist auch das, was man gehört hat, so auf gut Deutsch gesagt, das Spiel war immer noch wichtig. Ja, bei jedem Third Down hast du gemerkt, dass die Leute da sind. Es war nicht nur Party, es war nicht nur Show, es ging eben auch ganz stark um Football. Und ich glaube, dass viele in den Staaten auch einfach gemerkt haben, gerade weil Football in Deutschland eben auch schon eine gewisse Historie hat, dass die Fans durchaus ein gewisses Knowledge mitbringen und dass jetzt nicht reine Leute sind, die denken, egal, da sind 80.000 Leute oder vielleicht 2 Millionen auf den Straßen gefühlt und wir machen jetzt hier nur eine reine Party, sondern es ging auch immer noch um Spiel und das ist das, was mir wichtig war und ich glaube, das ist das, was hoffentlich auch die National Football League mitgenommen hat.
Also Roger Goodell war vor Ort, hat sich das angeschaut und wird seine Eindrücke gesammelt haben. Aber nicht alles, was in der NFL passiert, glänzt. Christian hat wegen Indy schon eine Popcorn-Verstimmung. Ich habe das Gesicht von Andreas neulich gesehen, als ich ihn auf das Thema angesprochen habe. Dementsprechend, Günther, weil wir es hier bei Sportrad 360 noch nicht angesprochen haben, die Indianapolis Colts haben vor 10 Tagen ihren Coach gefeuert, Frank Reich. Das Ende einer etwas komischen Saga dessen, aber das dachten wir und dann haben sie mit Jeff Saturday ihren ehemaligen Center zum Coach gemacht, der bis auf ein bisschen Highschool noch nie gecoacht hat. Es ist fantastisch.
Er ist ungeschlagen. Nein, also was soll man dazu sagen? Es ist bedauerlich für Frank Reich, es ist bedauerlich für die Indianapolis Colts, dass diese Entwicklung gekommen ist, aber wir, glaube ich, sind uns einig, dass dieser sehr überraschende und plötzliche Rücktritt von Andrew Luck einen logischen Aufbau einer Franchise komplett auf den Kopf gestellt hat. Das musst du erstmal verarbeiten und verkraften. Das hat offensichtlich mit mehreren Versuchen nicht funktioniert. Jetzt geht man diesen Weg. Natürlich hat er noch nie gecoacht und also das Highschool wollen wir einfach mal vergessen. Aber er hat lang genug gespielt. Er hat auf einer der wichtigsten Positionen gespielt, was Verständnis für Football anbetrifft. Ein Center ist ja der im Normalfall, der auch die ganzen Protection Calls macht und so weiter. Also der muss von Defense was verstehen. Der muss natürlich was von Offense verstehen. Also von daher ist das schon mal, sage ich mal, ein Spieler, der da eher in Frage kommt. Dazu einer, der absoluten Cornerstone dieser Franchise ist, der immer alles gegeben hat, den du gut nach außen auch vermitteln kannst und verkaufen. Und dann kommt der letzte Punkt. Ich glaube, auch da haben wir oft genug drüber gesprochen, dass der Head Coach im Football, gerade am Game Day, ja jetzt nicht der große Coach ist. Mit einigen Ausnahmen inzwischen. Natürlich gibt es relativ viele Playcaller, die das noch mit übernehmen. Aber im klassischen Setup überwacht der Head Coach das alles, wie seine Coordinators und Assistants das managen. Er gibt den generellen Gameplan vor in Zusammenarbeit. Aber er ist jetzt nicht der permanent hundertprozentig auf Höhe des Geschehens sein muss. Also man kann so ein Setup wunderbar hinkriegen. Und da ist es dann eben wichtig, was der für eine Stimmung ins Team reinbringt. Und da, glaube ich, ist Jeff Saturday durchaus der Richtige. Wie weit das führt, fragen Sie mich nicht.
nun ist es ja so, also selbst die Pressekonferenz hatte ja was, Andreas, nämlich wo sich der ohnehin stellt und sagt, zum Glück war er noch zu haben, und Jeff Saturday meinte, die erste Frage, die er quasi gestellt hätte, als man ihm den Job angeboten hat, wäre gewesen, warum ich? Und ja, es ist fantastisch anzuschauen, aber wir scheinen zumindest unsere Bestätigung zu haben, dass das Ganze schon die ganze Show die Wochen davor vom Owner ausging, ne?
Ja, aber ich glaube, das hat auch tatsächlich niemand bezweifelt. Und die Show begann in der vergangenen Saison, als der Owner am Ende der Saison darauf bestanden hat, Carson Wentz zu feuern. Zugegebenermaßen, die letzten zwei, drei Spiele von Carson Wentz bei den Colts in der vergangenen Saison waren nicht gut, und da war halt diese Unfall am letzten Spieltag in Jacksonville gegen eines der schlechtesten Teams der Liga, wo die Colts einen Sieg gebraucht hätten, um sich für die Playoffs zu qualifizieren, und alle haben gedacht, das schaffen die locker, weil wir dürfen nicht vergessen, im Lauf der vergangenen Saison hat erstens Carson Wentz teilweise gut gespielt, und wenn man das Gesamtprodukt letzte Saison betrachtet, ist seine Bilanz auch nicht schlecht gewesen. Und sie hatten mit Jonathan Taylor, ich weiß nicht, war er der Top-Rusher der Liga? Auf jeden Fall war er ganz weit vorne. Sie hatten ein funktionierendes Laufspiel, die Offensive Line hat funktioniert. Da war im Prinzip alles da, und zwischenzeitlich hat man die Colts in der vergangenen Saison auch als ernsthaften Super Bowl-Anwärter gesehen. Das ist dann am Ende auseinandergefallen, und dass Carson Wentz dann quasi gefeuert wurde, das ging schon auf den Besitzer zurück, Jim Irsay. Dann kam halt die nächste Entscheidung mit Matt Ryan, und nachdem das nicht sofort funktioniert hat, hat Irsay dann halt wieder eingegriffen. So nach dem Motto, ich habe jetzt die Nase voll mit von dem ganzen Kram. Man kann natürlich auch verstehen, dass er frustriert ist, weil auch vor dieser Saison haben viele Leute auf die Colts geschaut und haben gesagt, okay, die haben ein super Laufspiel, die haben eine starke Offensive Line. Receiver, da haben sie ein bisschen was in der Draft getan. Matt Ryan ist auf jeden Fall zuverlässiger als Carson Wentz, und wir glauben, dass die Colts mindestens ein Playoff-Anwärter sind, was ja dann leider so nicht funktioniert hat, wie sich das alle erwartet haben. Und man merkt halt, der Geduldsfaden vom Owner ist mit jeder enttäuschten Erwartung immer kürzer geworden, und das ist jetzt das Endresultat. Und man muss sich ja vor allen Dingen die Gedanken machen, wie soll sowas in der Zukunft aussehen, weil er hat einen General Manager, Chris Ballard, der eigentlich über die Jahre hinweg immer wieder gelobt wurde für die Art und Weise, wie er das Team aufgebaut hat. Und dem hat er jetzt diverse Entscheidungen, zum Beispiel den Head Coach, aus der Hand genommen. Und wenn du sowas tust, hast du eigentlich die Basis für eine Zusammenarbeit schon untergraben. Und da muss man dann halt mal gucken. Also möglicherweise hat Irsay jetzt dann halt aus der Enttäuschung etwas, was eigentlich über einen relativ langen Zeitraum ganz gut funktioniert hat, komplett kaputt geschossen, muss man sehen. Ja, aber letzten Endes ist, glaube ich, das große Problem, und das hat keiner kommen sehen vor dieser Saison, die Offensive Line, die als eine der besten der Liga galt und wo die Colts auch mehr investiert haben als alle anderen Teams der Liga. Sie haben wirklich sehr viele Ressourcen in die Offensive Line gesteckt. Die ist komplett auseinandergefallen. Und man fragt sich, wie konnte das passieren? Und das hat auch, da kann mir keiner kommen und sagen, ich habe das vor der Saison kommen sehen. Das hat keiner prognostiziert. Sind alle davon ausgegangen, dass das funktioniert und dass das Laufspiel funktioniert und dass es nur darum geht, den richtigen Quarterback zu finden.
Christian, wir haben, glaube ich, in einer der ersten Sofa-Quarterback-Sendungen diese Saison drüber gesprochen. Wie heiß ist der Sitz für Frank Reich, nachdem es irgendwie so gar nicht funktioniert hatte zu Saisonstart? Und irgendwie wart ihr beide ja optimistisch, dass das eigentlich ganz gut laufen wird. Und dann innerhalb von ein paar Wochen ist es wirklich südwärts gegangen, die ganze Nummer.
Also zu sagen, also erstmal würde ich ein bisschen widersprechen. Man hat nicht gedacht, dass die Offensive Line so ein komplettes Desaster ist. Ja, da bin ich bei Andreas. Dass das keine optimale Konstellation ist, das war vielleicht schon ein bisschen vorhersehbar. Weil zugegebenermaßen gab es dann auch noch entsprechende Ausfälle. Klar, darf man nicht vergessen. Das war mit Sicherheit keine Wunschkonstellation. So, das glaube ich, muss man schon an der Stelle sagen. Ja, ich war optimistisch, weil ich die Mannschaft eben auch, wie Andreas auf gut Deutsch gesagt, besser gesehen hatte. So, das definitiv. Und die hatten dann zum Teil Ausfälle auf Wide Receiver. Und wie gesagt, das ganze Ding hat wirklich zum Teil echt gewirkt halt wie ein Trainwreck. Und das ist tatsächlich so. Ich kann nachvollziehen, wenn Günther sagt, so Natürlich ist der Head Coach im Wesentlichen auch ein Manager von Menschen, klar. Aber ich weiß nicht, die Räder sind sehr schnell abgefallen. Und Matt Ryan sah für mich sehr schott aus, muss ich sagen. Wie gesagt, es hat halt nicht geholfen, dass du dann zum Teil, wie gesagt, viele Verletzungen hattest. Receiving Core, weiß ich nicht wirklich, wo da der Plan hinging oder hingehen sollte. In Indianapolis. Den Rookie fand ich ziemlich gut, oder finde ich nach wie vor ziemlich gut. Pierce, der da unterwegs ist, aber ich weiß nicht, es wirkt halt wie ein unglückliches Team und jetzt scheint es halt gerade so zu sein, dass halt der Owner die Entscheidung trifft. Und ich glaube, das macht es halt jedes Mal kompliziert. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, dass es dann nur noch Ursay ist, der sich ja auch noch eine Baustelle aufgemacht hat mit seinen Kommentaren Richtung Washington. Und ja, es wird sich zeigen, wie es weiter ausgeht, aber es wirkt momentan wie eine Franchise, die ziemlich im Umbruch ist, oder vielleicht jetzt einen Umbruch starten müsste. Ich hatte sie als Außenseiter gesehen vor der Saison. Diese Wentz-Nummer habe ich noch verstanden, weil das total downhill gegangen ist und der jetzt auch in Washington nicht zwingend überragend spielt. Und eines muss man halt schon sagen, klar hat Günther recht, dass dieses Retirement von Andrew Luck natürlich ein riesiges Problem war. Aber das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit her. Und das, was man dann versucht hat, hat nicht funktioniert. Und ich meine, die AFC South ist so schwach, dass die selbst mit einem Run, also Tennessee erschreckt mich nicht, Jacksonville erschreckt mich nicht und Houston auch nicht, dass die selbst mit einem Run sogar noch Richtung Playoffs kommen können. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass es dann halt normalerweise unter normalen Umständen kein Contender sein wird.
Nee, jetzt glaube ich auch nicht. Aber erstmal geht's hier, haben sie jetzt am Wochenende Philadelphia zu Gast. Da kommt ja ein ernsthafter Titelanwärter da, auch wenn sie jetzt ihr erstes Spiel verloren haben. Günther, natürlich am Sonntag dann auch noch vogelwild das Ende von Minnesota gegen Buffalo. Ja, Buffalo jetzt allerdings mit 3 Niederlagen und Minnesota turnt weiter da oben mit. Ich glaube, die wenigsten hätten vor der Saison gesagt, dass für Minnesota nach dem Spiel gegen Buffalo 8-1 ist.
Ganz sicher, also ich nicht. Wahrscheinlich viele andere auch nicht. Kommt halt darauf an, wie viele Primetime-Spiele Kirk Cousins noch bekommt. Da sieht's ja dann nicht so gut aus. Nee, Spaß beiseite, das ist schon beeindruckend. Endlich, wie man vielleicht Indianapolis, mir ging's ja ähnlich, überschätzt hat, die besser gesehen, als sie eigentlich sind. Wobei man natürlich mit dem Ausfall von Leonard, dem einen der besten Linebacker der ganzen Liga, das kommt ja auf der anderen Seite noch dazu. Aber die haben wir gut gesehen und so sieht man eigentlich traditionell Minnesota immer vielleicht ein bisschen schlechter, als sie sind, weil sie spielen einfach so locker ihr Ding darunter. Du hast immer die Zweifel mit Kirk Cousins, ist er wirklich der große Quarterback, der er sein möchte. Dann war Double J plötzlich mal ein paar Wochen nicht zu sehen, haben andere aufgefangen, dann holen sie jetzt noch Hockerson dazu. Und ja, okay, aber was soll der eigentlich da und so weiter. Läuft so ein bisschen unterm Radar, was natürlich super ist. Sie haben Green Bay mit in ihrer Division, die Stoff genug bieten, Woche für Woche in dieser Liga. Das liegt ihnen, glaube ich, ganz gut. Die Frage ist dann wirklich, was passiert Minnesota, wenn es halt in die Playoffs geht. Das wird ja Cousins dann immer auch nicht zu Unrecht nachgesagt, dass er da dann plötzlich einen Leistungsabfall hat. Aber vielleicht ist das ja dann genau die Stärke des neuen Coaching-Staffs, daran zu arbeiten, dass das ganze Team ihn trägt. Und solche Erfolge wie jetzt in Buffalo, die bauen natürlich ein Team auf und die geben dir auch irgendwo so das Gefühl, wir werden schon irgendwie richten, das Ding biegen wir noch hin. Weil das ist schon ein Momentum, was sie da mitnehmen. Verloren, dann gewonnen vermeintlich, dann doch Ausgleich. Also das ging so hin und her, diese Achterbahnfahrt. Das baut dich enorm auf.
Die Vikings sind 8-1. Andreas, die Buffalo Bills sind 6-3. Der direkte Sieg gegen die Chiefs ist erstmal verspielt. Jetzt müssen sie wieder hoffen, dass die Chiefs irgendwie ein Ei legen. Jetzt kommen die Browns und unter Umständen kommen auch 2 Meter Schnee. Das wäre auch nochmal spannend jetzt am Wochenende.
Ja, und wenn die äußeren Bedingungen halt eine Rolle spielen, dann muss man halt auch ganz klar sagen, dass das, was wir dann vorher denken über die relative Stärke der jeweiligen Teams gegeneinander, trifft dann halt vielleicht auch nicht mehr zu, weil manches, was wir als die Stärken der Teams sehen, sind halt unter schwierigen Witterungsbedingungen eben nicht mehr unbedingt die Stärken der Teams. Wenn wir davon reden, dass Josh Allen jetzt zum Beispiel als Quarterback bei den Buffalo Bills, den haben die allerdings tatsächlich auch für solche Situationen gedraftet. Also es war mit ein Verkaufsargument angeblich, dass man gesagt hat, der hat so einen starken Arm. Wir wissen, dass wir bei uns zu Hause in Orchard Park oft schwierige Witterungsbedingungen haben mit Schnee, Regen und vor allen Dingen starken Wind. Und Josh Allen ist halt einer der wurfkräftigsten Quarterbacks der NFL und da sollte er dann eben auch in der Lage sein, besser mit solchen widrigen Bedingungen umzugehen als viele andere Quarterbacks in der NFL, die eben nicht so hart werfen können. Aber trotzdem, das Wetter kommt dazu und das macht die ganze Sache unberechenbar. Deswegen ja, muss man nicht so hoch hängen. Für die Buffalo Bills ist halt ärgerlich, dass sie ihre gute Ausgangsposition im Playoff-Rennen jetzt so ein bisschen verspielt haben, weil das halt am Ende dazu führen wird, dass man relativ viele Auswärtsspiele bestreiten muss gegen gute Teams in den Playoffs und im Zweifelsfall dann halt auch in Kansas City auswärts spielt. Bei dem großen Duell in der AFC zwischen den auf dem Papier beiden besten Teams, also ich denke mal weiter in diesem Rahmen. Und ja, wenn das dann halt passiert, ist natürlich kein Heimrecht zu haben ein Nachteil. Und da sind sie halt derzeit auf Kurs.
Ja, also wie das mit den 2 Metern Schnee ist auch nicht übertrieben irgendwie. Dieser Lake-Effekt ist in Buffalo immer sehr ausgeprägt und könnte dieses Wochenende wieder zuschlagen. Wenn kalter Wind über den warmen See kommt, das Wasser rauszieht und es dann quasi in Buffalo als Schnee ablegt, da liegt Buffalo wohl sehr, also je nachdem, wie man es dann mit Schnee hat, sehr günstig oder sehr ungünstig. Was das betrifft.
Nikola Kachelmann gerade mit der Wettervorhersage fürs Wochenende.
Nee, der Lake-Effekt, da brauche ich keinen Kachelmann für, das kann ich auch so.
Ja, du bist der Kachelmann.
Ach so, ja.
nicht zu verwechseln mit dem Carnell-Lake-Effekt. Kleiner Steelers-Scherz zwischendrin.
Gut, dann wäre noch die Frage, wer macht was am Wochenende und Andreas, was hören wir beim Musikradio?
Okay, fangen wir mit dem Wochenende an. Also Samstag machen wir eine Rugby-Live-Übertragung aus der Bundesliga aus Heusenstamm. Die spielen gegen den Münchner Rugby Football Club. Ab 14 Uhr gibt's das live bei Facebook und bei den Kollegen von OFTV, die das als Live-Übertragung übernehmen. Kann man bei Magenta schauen, wenn man das will. Dann mache ich Sunday Night Football. Das ist, war ja ursprünglich ein anderes Spiel geplant, aber es wurde... da wurde umgeplant von den amerikanischen Kollegen, so dass es jetzt Chiefs gegen Chargers ist, was ja jetzt dann mit dem Duell Patrick Mahomes gegen Justin Herbert zumindest mal auf der Quarterback-Position mit das Beste ist, was man sich so wünschen kann. Ja, und beim Musikradio geht es diese Woche um Pink Floyd, aufgehängt an einem ihrer etwas weniger populären Alben, relativ gesehen zumindest im Vergleich zum Rest, nämlich Animals. Die Platte ist gerade als Remix wieder veröffentlicht worden und damit befassen wir uns ein bisschen intensiver.
Dann wissen wir, was Günther Sonntag um 12 wird. Was macht Günther sonst so?
Ja, weil man gerade war in London, hat mir tatsächlich da gibt's ja einige dieser Shops, eben dieses Pink Floyd Animals T-Shirt gekauft. Ich fand die damals auch, die Tour war klasse. Also ich bin auf jeden Fall mit dabei. Dann, ja, wenn wir schon mal alles aufzählen wollen, Samstagnacht ist mal wieder Live-Wrestling angesagt. Ein großer AEW-Event, Full Gear. Ist irgendwie auf Sky Select sogar zu sehen, wen es interessiert. Sonntag kümmere ich mich dann um die New York Giants gegen die Detroit Lions in der NFL Endzone. Und das war's dann auch schon wieder. Und
zur Vorbereitung Kaffee, wie also so ein Kaffee, einen doppelten Kaffee mit doppelten Espresso-Shot, wie Kollege Campbell?
Lieber mehrere Kaffees und nicht so viel Espresso.
Gut. Und Christian?
Ich habe das erste kommentarfreie Wochenende seit Mitte September. Das heißt, ich habe mir, Nikola, und du weißt ja, was kommt, einen festen Platz neben dem Pac-12-Commissioner und seiner Brauerei gesichert. Ich werde mir dann tatsächlich dieses Wochenende, neben der Tatsache, dass wir den Hinrundenabschluss mit unserer A-Jugend feiern, dann gepflegt Football konsumieren und den Kollegen beim Arbeiten zuschauen.
Und es sei noch darauf hingewiesen, Monday Night, das letzte internationale Spiel dieses Jahr, Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers im Estadio Azteca in Mexico City. Dann danke euch beiden, euch dreien und dann kurze Pause hier und es geht weiter mit
Motorsport. Ich wollte gerade sagen, wem wolltest du jetzt gerade nicht danken?
Ja, Entschuldigung, das ist, ich habe hier so oft zwei am Runden, Aber kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show bei Sportfall 360.
Hey, this is Enes Kanter and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show 586 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport, definiert diese Woche als Formel 1. Und wir haben wieder die beiden Stefans in den Leitungen. Zum einen Stefan De Voice Heinrich. Hallo, De Voice.
Ich grüße dich nach Hamburg. Also bei uns sind keine Laubbläser oder irgendwelche anderen wilden Geratoren im Hintergrund unterwegs. Wir haben hier wunderbares Wetter. Ich glaube in L.A., lieber Stefan, dürfte es eh nicht sein. Sonnig, oder?
Das ist ja, bayerische
Sonne, aber so ein bisschen mit Regen. Also eher Regen, ohne Sonne.
Sie haben seine Stimme erkannt. Stefan Ehlen ist auch dabei. Hallo Stefan.
Servus.
Ja, die beiden dürfen weiter in ihren Sitzen bei Sportradio 360 ihre Runden drehen, wie auch eigentlich alle bei Sportradio 360 ihre Runden drehen dürfen. Stefan, seit heute Morgen wissen wir, einer wird nächstes Jahr keine Runden mehr im Haas drehen. Das ist Mick Schumacher. Hülkenberg wird fahren. Jetzt lass uns einfach mal aus der Schumacher-Perspektive anfangen. Ist das jetzt die Kategorie lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Weil ich meine, die letzten Wochen wurde es ja irgendwann anstrengend.
Ja, es wurde irgendwann anstrengend und man hat es jetzt auch sehr lange rausgezögert insgesamt. Ich glaube, eigentlich war man sich schon recht früh darüber im Klaren, dass man es vielleicht so nicht mehr haben will, wie es jetzt gelaufen ist mit Mick Schumacher. Und ja, also man kann, glaube ich, sagen, man hat es jetzt doch sehr strapaziert insgesamt mit der Entscheidung. Und jetzt ist sie getroffen. Jetzt wissen wenigstens alle, wie es weitergeht oder nicht weitergeht. Das ist ja die gute Sache in der Geschichte. Ja, wir haben ja auch die ganze Zeit darüber philosophiert schon, was sind die Gründe oder was könnten die Gründe sein. Jetzt liegen sie so ein bisschen da und vor. Günther Steiner hat sich ja auch geäußert. Unterm Strich bleibt halt, Mick Schumacher hat irgendwo die Erwartungen nicht erfüllt. Und das ist auch fair enough, das muss man so sagen, im zweiten Formel-1-Jahr. Da hätte man, glaube ich, damit gerechnet, dass er solche Glanzpunkte halt vielleicht setzt, wie sie Magnussen gesetzt hat. Und das hat er halt nicht geschafft, das muss man einfach so sagen. Und es ist halt ein schnelllebiges Geschäft, es kommt auf Ergebnisse an und da hat er halt zu wenige vorzuweisen gehabt. Und ja, das zeigt im Prinzip eigentlich auch, wenn man einen Blick hat auf das Feld nächstes Jahr, es sind dann noch 9 andere Teams da, aber als irgendwo klar wurde, und das war ja schon im August, September dann ein Thema, dass Mick Schumacher unter Umständen keinen Platz mehr kriegt, da waren noch einige Plätze frei und da gab es aber nicht jemanden, der gesagt hat, komm, dann lasse ich mir dieses Juwel nicht entgehen, sondern nehmen wir den. Und dass das nicht passiert ist, dass nicht ein anderes Team gesagt hat, den Mick Schumacher nehmen wir zu uns als Testfahrer oder Stammfahrer oder irgendwas, das zeigt eigentlich, glaube ich, auch, dass die auch nicht so unbedingt davon überzeugt sind, dass es vielleicht mit Mick Schumacher und der Formel 1 noch was ganz Grandioses werden kann. Also ja, ich glaube, Marc Surer hat es auch bei uns bei Formel 1.de im Interview gesagt, ja, Mick ist jetzt nicht unbedingt einer, der ein Überflieger ist. Das hat sich auch in den Nachwuchsklassen schon gezeigt. Da hole ich jetzt noch kurz aus. Und er hat in der Formel 3 gewonnen, das ist korrekt. Er hat in der Formel 2 gewonnen, das ist auch korrekt. Allerdings ist Mick Schumacher immer in Top-Teams gefahren. Als Ferrari-Nachwuchsfahrer war er bei Prema, das ist eine super tolle Mannschaft. In den Nachwuchsformeln sind es ja Einheitsautos, ja, grundsätzlich. Aber jeder, der die Nachwuchsformeln so ein bisschen verfolgt, weiß, ja, da ist nicht ein Auto wie das andere, sondern es kommt schon entscheidend auf die Vorbereitung an, auf die Abstimmungsarbeit und auch auf das Budget, was du hast zum Testen, zum eben die Mitarbeiter haben, die da mitwirken und so. Und da ist es ein gigantischer Vorteil, im Top-Team zu sein. Und selbst da hat Schumacher 2 Jahre gebraucht. 2 Jahre, das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt halt auch Fahrer, die in einem Jahr durchmarschiert sind. Zum Beispiel Oscar Piastri, der nächstes Jahr in McLaren sitzt. Der hat die Formel 3 gewonnen, der hat die Formel 2 gewonnen, jeweils im ersten Versuch.
Oder George also Russell.
Oder ein Russell, ja. Das ist also nochmal eine ganz andere Hausnummer sozusagen. Und wir haben auch immer wieder gesehen, da kann zum Beispiel auch der Papa von Kevin Magnussen ein Lied davon singen. Der ist auch durchmarschiert durch die Nachwuchsklassen. Dann kam die Formel 1 und auf einmal war halt dann dieses Riesensupertalent nicht mehr so da. Also das heißt, man kann es nicht notwendigerweise immer von transferieren, von Nachwuchsklasse auf Formel 1 und umgekehrt. Und jetzt muss man halt irgendwo festhalten, Haas hat sich mehr erwartet von Mick Schumacher. Das hat Mick Schumacher in dieser Form nicht geliefert. Und jetzt kriegt er halt keine dritte Chance mehr. Und ja, dann muss man das, glaube ich, so akzeptieren auch.
Nun lese ich natürlich viel Meinungen, heute Morgen The Voice. Marc Surer hat Stefan schon angesprochen. Wir haben auch eine Meinungsäußerung von Ralf Schumacher, wobei der ist vielleicht nicht ganz so neutral in der Perspektive. Was The Voice, was machen wir jetzt mit der ganzen Geschichte? Also wie sehr ist die Tür für Schumacher jetzt zu?
Na, die ist jetzt für nächstes Jahr ziemlich sicher zu, denn diese minimale Chance, die es dann noch gibt, falls Logan Sargeant jetzt am kommenden Wochenende beim Finale der Formel 3 Meisterschaft tatsächlich nicht noch die notwendigen Ergebnisse liefert, um tatsächlich die notwendigen Punkte für die Superlizenz zu bekommen. Das ist relativ unwahrscheinlich. Auch Williams hat ihn ja durchaus unter anderem in Brasilien schon ausführlich fahren lassen und wird jetzt auch ihn wieder einsetzen am Freitag in Abu Dhabi. Also sie werden alles tun, damit tatsächlich wieder ein US-Amerikaner, wenn auch ein junges Talent, wieder in der Formel 1 haben, was bei 3 US-Grand Prix im nächsten Jahr natürlich auch absolut nachvollziehbar ist. Ich glaube aber, dass tatsächlich Mick durchaus Lerneffekte gezeigt hat, auch wenn die Zahlen, und das hat der Stefan gerade deutlich gesagt, klar gegen ihn sprechen. Magnussen hat in diesem Jahr in 21 Grand Prix-Wochenenden 25 WM-Punkte geholt und ist 6-mal in die Punkte gekommen und Schumacher ist 2-mal in die Punkte gekommen, hat 12 Zähler geholt. Im Quali-Duell ist es 6-15, liegt also Mick auch hinten. Und insofern, wir wissen, dass er ein langsamer Randtaster ist. Er ist nicht der Ayrton Senna, der Michael Schumacher, der Fernando Alonso oder der Max Verstappen, das ist klar. 2 Jahre hat er immer gebraucht, völlig richtig. Aber wir haben im 2. Jahr in der Formel 1 tatsächlich auch einen Lerneffekt gesehen, was im Übrigen auch Günther Steiner durchaus bei den Stellungnahmen jetzt berücksichtigt hat. Und der hat da durchaus auch dem Ralf Schumacher widersprochen, der nämlich gesagt hat, was sind das überhaupt für eine Personalführung? Das ist ja, man demotiviert die eigenen Mitarbeiter. Unter so einem Druck kann ja keiner sich wirklich entfalten. Ich glaube, dass da tatsächlich ein bisschen mehr dahinter ist als nur ein Ego vom Herrn Steiner wie von Ralf Schumacher, den ich sonst durchaus als Formel 1 Experten schätze, aber dass es ein Ego-Problem ist und er glaubt, dass der Mick tatsächlich mehr im Fokus steht und dass das den Günther Steiner nachhaltig verärgert hat, das glaube ich nicht. Ich glaube, und das haben wir schon mal hier beim Deutschen Sportradio auch schon mal erklärt, da war der Christian dabei, der Stefan Ehlen auch, wir sind alle einer Meinung, dass natürlich die Medienberichterstattung in Deutschland mit ewigen Nachfragen, warum klappt's bei Mick nicht? Was macht das Team alles falsch? Das ging irgendwann dem Günther Steiner und glaube ich auch dem obersten Boss, dem Gene Haas, wirklich auf die Nerven. Das ist jetzt sehr viel ruhiger, wenn man einen Hülkenberg hat. Und ich glaube tatsächlich, dass die einfach in Ruhe haben wollten. Das Team ist jetzt in der Situation. Ich fand, das wurde auch, Stefan kann das gleich auch nochmal beleuchten. Ich fand, das ist auch sehr gut erklärt, dass das Team jetzt in einer anderen Situation ist, wie Ende 2020, als man gesagt hat, okay, wir lassen die Routiniers gehen und setzen auf 2 junge Fahrer mit Nikita Mazepin und mit Mick Schumacher. Das Team ist in einer anderen Situation. Es ist jetzt im Mittelfeld und jetzt braucht man natürlich bei diesen beinharten Kämpfen gegen andere große, gute Teams jeden WM-Punkt und da brauchst du einfach verlässliche Fahrer und nicht einen jungen Mann, der mal wirklich wie in Mexiko zum Beispiel super fährt, auch wenn die Runde wegen überfahrener Limits der Streckenlimits gestrichen worden ist, mal super Leistungen zeigt und dann eben doch wieder crasht und rausfällt. Klar ist, das Team hat Fehler gemacht, das hat aber Günther Steiner, glaube ich, jetzt in diesem endgültigen Kommuniqué tatsächlich auch eingeräumt, dass das für Mick sehr schwierig war und dass heutzutage junge Fahrer, und das haben wir hier auch schon mal gesagt, tatsächlich wenig Chance haben, durch diese extremen Testreduktionen tatsächlich Erfahrung zu sammeln. Davon hat natürlich jetzt ganz klar der Hülkenberg zu reich. Und ich glaube, dass das jetzt vernünftig erklärt ist und dass wir insofern da nicht mehr nachkarten müssen. Siehst du es auch so, Stefan?
Sehe ich auch so. Ich würde noch nachschieben. Es ist ja insofern interessant, dass ja die Testzeit auch da genannt wurde, dass es für junge Fahrer schwierig ist. Ja, das stimmt schon. Allerdings darf man auch nicht vergessen, 2022 gab es komplett neue Autos. Die haben alle bei Null angefangen. Das war insofern auch eine Chance für Mick Schumacher. Ne? Andere hatten jahrelang Erfahrung mit der Autogeneration bis 2021. Jetzt kriegen alle neue Maschinen und er hatte mehr Testzeit als der Magnussen, der sich auch neu drauf einstellen musste. Und der Magnussen hat es halt verstanden, das in Ergebnisse umzusetzen. Und da ist vielleicht einfach dann auch dieses Brasilien-Wochenende nochmal symptomatisch gewesen. Mhm. Natürlich mit dem Wissen, es geht um viel bei Mick Schumacher, da war er noch nicht dessen gewahr, dass er raus ist. Und dann hat er es halt im Qualifying nicht umgesetzt. Aber gerade sowas, dass man halt dann tatsächlich bei Mischbedingungen mal mit einem Hinterbänkler-Team vorne reinfährt, das muss ja nicht die Pole sein wie bei Magnussen, aber es hätte Q3 sein können zum Beispiel, das wäre halt schon so ein Ding gewesen, was er halt hätte mal raushauen müssen. Und von solchen kleinen Glanzpunkten gab es halt zu wenig. Und ja, er hat sich gesteigert, definitiv, da war was da und das ist besser geworden übers Jahr, hat den Magnussen teilweise im Rennsonntag im Griff gehabt. Aber ja, es war halt nicht so flächendeckend da, wie sich das Team das wünscht. Und ja, Stefan hat es völlig zu Recht gesagt gerade, die Situation war anders Ende 2020, da war man halt letzter. Dann hat man gesagt, okay, schlimmer kann es nicht werden, dann nehmen wir halt 2 Rookies, ja, die sind erstens günstiger und zweitens, vielleicht wird es ja was, vielleicht zieht man sich da jemand dran, der tatsächlich über Jahre dann erfolgreich sein kann. Es ist dann anders gekommen bei Haas, unter anderem mit Nikita Mazepin. Aber jetzt eben, das ist der Punkt. Du brauchst halt jetzt Fahrer, die müssen von Anfang an fit sein. Und der Magnussen hat es gezeigt dieses Jahr. Am Anfang waren einige Teams noch nicht aussortiert. McLaren hatte Probleme, Red Bull hatte Probleme und hoppla, der Magnussen fährt ein paar Mal in die Punkte zu Saisonbeginn. Genau so muss es laufen für ein Hinterbänkler-Team und nicht erst dann irgendwann zur Saisonmitte, wenn dann die anderen schon wieder viel besser und viel schneller weiterentwickelt haben. Im Prinzip war wahrscheinlich schon zur Saisonmitte klar, für Mick Schumacher auch, der hat nicht das geliefert, was man sich bei Haas versprochen hatte. Und ja, es ist halt so, es gibt halt wenige Plätze, die Teams, die müssen auch irgendwo gucken, wo sie sind. Und Mick Schumacher steht nicht, wie es viele sich wünschen und wie es viele sich erhoffen, auf der Liste der Teamchefs woanders ganz oben, sondern er steht halt eher vielleicht auf einem hinteren Platz. Und genau deswegen hat er für nächstes Jahr einfach keinen Cockpit gekriegt.
Und jetzt The Voice, eine Runde DTM wie Albon oder wo geht's hin?
Nee, ich glaube da tatsächlich, dass er weiterhin in der Formel 1 bleiben wird. Das wird er in seinem Alter jetzt mit gerade mal 23 auch unbedingt halten wollen, also Kontakt halten wollen. Wir haben ja jetzt gerade tatsächlich bei Hülkenberg gesehen, wie wichtig es ist, dass du den Fuß in der Tür behältst. Wobei das eine ganz andere Situation ist. Der ist am Ende seiner Karriere und hat jetzt aufgrund seiner knapp 180 Grand Prix halt die Chance, tatsächlich nochmal ein gutes Jahr oder eineinhalb, zwei gute Jahre hinzubekommen. Klar ist aber für Mick, er ist immer noch am Beginn seiner Karriere und sollte er jetzt tatsächlich Reservefahrer werden bei einem großen Team, möglicherweise bei Mercedes. Toto Wolff hat sich ja da ziemlich deutlich geäußert, dass die Familie Schumacher natürlich Teil der Mercedes-Familie nach wie vor ist und bleiben wird und dass man auf Mick Schumacher durchaus in der Zukunft vertrauen kann. Man glaubt, dass es ein Talent ist, das mit Fug und Recht Formel-1-Fahrer gewesen ist. Also momentan hat sich bei Mercedes ja auch einiges verschoben, weil Nick de Vries jetzt im nächsten Jahr fahren wird. Der war Test- und Reservefahrer, weil Stoffel van Dorn tatsächlich jetzt auch nicht mehr da zur Verfügung steht als Reservefahrer. Mercedes braucht da einen. Und da könnte natürlich der Mick Schumacher in so einem großen Top-Team, das mehrfach die Konstrukteurs-WM gewonnen hat, das mit Hamilton und mit George Russell, die auch super besetzt ist, könnte als Fahrer tatsächlich, als Ersatzmann wunderbar glänzen, könnte eine Menge lernen, sehr viel mehr als bei Haas. Und er wäre tatsächlich ja dann auch Reservefahrer für den Fall, dass man Lewis Hamilton nicht fahren kann, dass ein George Russell Probleme hat oder eben auch Fernando Alonso oder Lance Stroll bei Aston Martin oder Logan Sargeant oder Alex Albon, denn diese Teams Williams und Aston Martin haben momentan auch noch keine Reservefahrer nominiert. Also da wäre dann durchaus die Chance, dass er noch ein paar richtige Grand Prix Starts oder Rennkilometer bekommt. Und dann muss man sowieso sehen, nach der nächsten Saison 2023, wie sieht's da aus mit der Hoffnung, dass vielleicht tatsächlich auch Audi mit der Übernahme vom Alfa Romeo Sauber Team, das dann ja wieder Sauber wahrscheinlich heißen wird, wenn Alfa Romeo ausscheidet, wie es dahin geht, ab 2026 würde Audi natürlich gerne einen deutschen Formel 1 Fahrer mit dabei haben. Dann wäre das natürlich von einem Reifegrad her, so Mick Schumacher sich entsprechend weiterentwickelt und die Chancen bekommt, wäre das natürlich eine tolle Kombination, das wäre sicherlich ein Ziel.
Gut. So viel dann also zu Mick Schumacher und schauen wir mal. Ja, gut. Stefan, weil ja hier jetzt auch dadurch, dass er Teamkollege war, viel von Magnussen gesprochen wurde. Ja, die Pole geholt im Sprint. Gut, das dann nicht reicht, ist auch klar. Und am Sonntag dann nach Kurve ein Schluss. Also wie was ist denn da das Fazit?
Das Fazit ist im Prinzip, dass er das gemacht hat, was drin war. Also er hat eine Sensation gemacht, eine totale Überraschung im Qualifying mit dem perfekten Timing und natürlich der profitiert davon, dass seine Box die hinterste ist in der Boxengasse. Mhm. Also sozusagen, dass Haas im Jahr davor schlecht war, kam jetzt dem Haas-Team zugute, weil nach Konstrukteurswertung wird immer sortiert und die schlechtesten stehen meistens ganz hinten in der Boxengasse, so war es in Brasilien. Und deswegen war er der Erste auf der Strecke, als es darum ging, diese eine Runde hinzukriegen. Und das hat er geschafft. Also das ist schon mal, würde ich sagen, Boxtick, Sensation hingekriegt. Auf jeden Fall. Dann im Rennen, im Sprint, muss man sagen, glaube ich, wenn er da noch Punkte mitnimmt, hat er es gut gemacht. Und das hat er geschafft mit Platz 8 gerade noch in Zähler. Das war das Ziel von Günther Steiner auch vorgegeben, dass man nicht komplett nach hinten fällt. Und man muss einfach realistisch sein auf trockener Strecke. Da kann er nicht viel machen, wenn da irgendwie ein Red Bull von hinten kommt, selbst McLaren und wie wir alle heißen.
Das ist halt Dacia gegen, ne? Also wahrscheinlich.
Genau, alle. Das ist halt zweite Liga. Das muss man einfach sehen. Und wenn er da den 8. Platz reinbringt, ist es gut. Und dann im Grand Prix, völlig unverschuldet, der Ricciardo hat halt was probiert, was nicht funktionieren kann und hat beide aus dem Rennen rausgenommen. Also da kann man dem Magnussen keinen Vorwurf machen. Und insofern finde ich, es ist vielleicht auch so manchmal im Sport generell und in Formel 1 auch, es kommt nicht nur darauf an, dass man am Ende halt diese Punkte danach auf dem Konto hat, sondern dieser Fingerzeig, ne, dass man auch mal sich gemeldet hat, dass man gesehen hat, hoppla, der Haas, ist auf einmal in den Schlagzeilen diese Pole Position, die der Magnussen da eingefahren hat, die hat schon eine Strahlkraft. Also das ist nicht einfach nur Schall und Rauch jetzt, weil das Wochenende rum ist, sondern das ging durch die Medien. Das war eine Überraschung. Das war was Außergewöhnliches. Sowas wird transportiert. Wir reden ja auch immer von irgendwie Medienwirksamkeit und so. Und so ein Ergebnis, was nicht einfach nur ist, ach, jetzt hat schon wieder der Red Bull gewonnen. Sowas fällt halt auf. Und naja.
Tut der Formel 1 auch gut.
Tut der Formel 1 gut und tut sicherlich auch dem Geschäft von Gene Haas gut. Und ne?
Aber ist es ein Reifeprozess bei Haas für Magnussen, also nicht mehr so der Rüpel wie vorher?
Ja, mein Rüpel, der hatte natürlich auch mal ein paar kantige Jahre drin. Der ist immer noch ziemlich kantig unterwegs, glaube ich. Ja, es kommt auf die Möglichkeit an. Also schauen wir mal, wie es mit Hülkenberg läuft nächstes Jahr. Die zwei waren sicher nicht ganz grün in der Vergangenheit. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, der Magnussen ist ein bisschen relaxter geworden. Er war ja ein Jahr in Amerika, hat, glaube ich, ein bisschen eine andere Perspektive jetzt. Und sofern er auch wieder sieht, es geht was mit dem Team. Ne? Also da ist was möglich, man kann was erreichen. Das ist nicht einfach nur hinterherfahren mit schlechtem Material. Dann, glaube ich, ist auch die Einstellung ein bisschen eine andere.
Ja, und er ist tatsächlich auch Vater geworden, was tatsächlich Leute etwas ruhiger werden lässt. Das ist ein Fakt. Also ich habe auch mal gerne, meine Mitarbeiter habe ich auch mal gesucht, ob die in festen Händen sind oder sogar verheiratet mit Kindern. Da weißt du, die sind eigentlich tatsächlich verlässlicher und hüpfen weniger durch die Gegend.
Ich kann für den deutschen Football bestätigen, es gibt tatsächlich Fälle von absoluten Hirnverbrannten, wo du denkst, so meine Güte, die dann Väter wurden und du denkst, ah, es gibt Licht zwischen den Ohren, ja. Also
es ist gut, wie beiden Stefan sind Väter, wir können es bestätigen, oder?
Absolut, bei uns ist Licht zwischen den Ohren, hoffentlich.
Ja, bei euch würde ich unterstellen, dass es auch schon vorher da war, bei manchen Footballer oder, ich will das Thema jetzt auch nicht vertiefen, egal. wir schreiben The Voice den ersten Doppelsieg von Mercedes in diesem Jahr und den ersten Grand Prix-Sieg von Mercedes überhaupt und ich meine vernommen zu haben letzte Woche, dass ihr dachtet, Brasilien wäre jetzt nicht so der Kandidat dafür, wieso hat es für Mercedes trotzdem geklappt?
Also ich habe vor allem gesagt, ich weiß gar nicht mehr, kann mich nicht erinnern, ob der Stefan da ähnlich klar war. Ich habe gedacht, aufgrund der Holperpiste und den Schwierigkeiten, die Mercedes immer wieder auf welligen Strecken haben, was tatsächlich bei ihnen besser geworden ist, das Bouncing ist weniger geworden, aber es ist immer noch da. Und ich ging davon aus, dass wir in Brasilien immer wieder aufgrund der Hitze und dort und des Asphalts und des Untergrunds immer wieder jedes Jahr eigentlich neue, überraschende Wellen drin haben, mehr und mehr und mehr. Ich habe gedacht, dass die deswegen da Schwierigkeiten haben. Es war eine makellose Superleistung, dass die näher rankommen und ihr Auto dieser revolutionäre Konstruktion tatsächlich mehr und mehr verstehen. Das haben wir allerdings in den letzten Monaten schon gesehen. Was so ein bisschen interessant ist und hinter den Kulissen gerade von Ferrari ein bisschen in Frage gestellt ist, wie die das mit dem Finanzrahmen, dem Kostendeckel in Einklang bringen können, denn Ferrari hat die letzten Rennen tatsächlich im Grunde gar keine neuen Teile mehr bringen können und haben deutlich gesagt, ja, weil wir hatten kein Geld mehr zur Verfügung. Während Mercedes also Wochenende für Wochenende Grand Prix, Wochenende für Wochenende auch in diesen letzten Grand Prix immer wieder eine Menge neue Teile gebracht hat, das wird dann in der Tat die Finanzabteilung mal zu klären haben, der FIA. Fakt ist, dass sie sich diesen Sieg super verdient haben. Und man muss auch sagen, George Russell schon im Sprint stark, dann im Rennen stark, schnellste Rennrunde. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion, auch wenn Lewis am Ende gerne noch attackiert hätte. Ich hatte immer den Eindruck, George Russell hat genügend Luft noch im Köcher, um, wenn es sein muss, auch noch zulegen zu können. Hat den im Grunde, den siebenfachen Weltmeister, immer außerhalb des DRS-Fensters gehalten, immer diese eine Sekunde und mehr Luft gehabt. Also es war eine fantastische Vorstellung, nachdem wir ihn ja vor 2 Jahren schon gesehen haben, als Ersatz tatsächlich damals von Lewis Hamilton in Abu Dhabi und er knapp am Sieg vorbeigeschrammt ist, weil der Boxenstopp und die Taktik bei Mercedes schiefgegangen ist, hatten wir uns wahrscheinlich Ähnliches schon erwartet, aber dieses Jahr das Problem mit diesem sehr, sehr revolutionären Auto hat natürlich es eine Weile warten lassen, aber ich glaube, das war ein super Sieg, das hat der Formel 1, wir haben es gerade eben schon gesagt, gut getan. Die britischen Medien sind natürlich jetzt ein bisschen unentschieden. Einerseits ist es King George, klar, finden sie toll. Andererseits hätten sie es Lewis Hamilton auch gewünscht. Es ist ja nach wie vor das erste Jahr seiner Formel-1-Karriere, in dem er noch keinen Grand Prix-Sieg geholt hat. Mal gucken, ob es vielleicht am kommenden Wochenende in Abu Dhabi klappt. Aber in der Tat muss man sagen, die Entwicklung Mercedes hat nie nachgelassen, am Auto zu tüfteln, um zu verstehen, wo sind die grundlegenden Probleme. Auch dann natürlich für das Auto im nächsten Jahr ist das von enormer Wichtigkeit. Und sie waren einfach eine Klasse für sich jetzt am vergangenen Wochenende in Brasilien.
Ja, Stefan, irgendwie, ich hatte auch dann Stimmen vernommen mit Also ich hatte das Gefühl, bei einigen Hamilton-Fans, die wussten nicht, wie sie es einordnen sollen, weil auf der einen Seite Mercedes hat endlich wieder gewonnen, aber nicht ihr Lewis Hamilton, ist ein bisschen, ja, es wird so ein bisschen picky, wenn man sieht, wie die Saison gelaufen ist, oder?
Ja, also ganz grundsätzlich glaube ich, der Hamilton hat mehr ausprobiert als der Russell, der hat da mehr experimentiert insgesamt und deswegen waren die Ergebnisse vor allem in der ersten Saisonhälfte nicht unbedingt repräsentativ dafür, was der Hamilton kann. Ich glaube, nach der zweiten Saisonhälfte oder ab der Sommerpause hat man schon gesehen, da war er regelmäßig vorne im Qualifying, war auch in den Rennen meistens besser. Das zeigt schon eigentlich, wenn der Hamilton in Topform ist, wenn er auch motiviert ist, das ist bei ihm ja meistens immer so ein bisschen ein Fragezeichen. Dann ist er schon normalerweise vorm Russell gewesen. Aber auch da kein Vorwurf von Russell, der fährt das erste Jahr in einem Top-Team und das macht das sehr, sehr gut. Insofern denke ich mir, dieses Rennen in Brasilien, so gut es war vom Russell, es hätte natürlich auch anders ausgehen können. Und da hole ich jetzt kurz aus und gehe ins Qualifying, da hat das Auto ins Kiesbett geschmissen. Der Russell hat eine rote Flagge ausgelöst und nur, weil die rote Flagge kam und danach Regen, hat er den dritten Startplatz überhaupt gehabt. Ne? Also da waren schon wieder Zufälle am Werk. Eigentlich war das Wochenende schon so ein bisschen gelaufen für ihn, nachdem er es da weggeschmissen hatte. Aber aufgrund der Rotphase und weil sich danach niemand mehr verbessert hat, war er vorne. Und dann hat er im Prinzip auch ein bisschen davon profitiert, dass der Verstappen die falschen Reifen genommen hat im Sprint. Ja, ist so, hat sich Red Bull verschätzt, ist jetzt nicht das Problem von Russell, aber Russell hat es genutzt. Und im Rennen hat er auch davon profitiert, dass der Verstappen und der Hamilton sich gegenseitig rausgekegelt haben, da in dem einen Manöver. Und insofern ist ihm da einiges in den Schoß gefallen, aber wie es der Stefan schon gesagt hat, dann am Ende, vor 2 Jahren hätte er dieses Rennen schon gewinnen müssen und es ging aufgrund von blöden Umständen nicht. Dementsprechend war es jetzt dann gut. Und der Hamilton, ja, der hat einen brutalen Speed, aber der Hamilton hat auch dann ganz besonders einen brutalen Speed, wenn er irgendwie ein kleines Handicap hat, wenn er zurückliegt. Wir haben es vor einem Jahr in Brasilien schon mal gesehen, da war er auch nach dem Qualifying disqualifiziert, hat den Sprint aufgeholt und hat den Grand Prix anschließend noch gewonnen. Ja, mit richtig gut im Bauch und alles drum und dran. Das ist dann so ein Moment, wo der Hamilton ganz außergewöhnlich besonders glänzen kann.
Hammer Time,
ja. Und da kommt natürlich das eine zum anderen sicherlich dann. Aber das war jetzt halt an diesem Wochenende so nicht gegeben, weil der Teamkollege vorne halt auch extrem gut gefahren ist. Und ja, der Hamilton nach wie vor einer der Besten, definitiv. Und braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Interessant wird es nächstes Jahr, wenn dann Mercedes von Anfang an vielleicht auf Sieg fahren kann, wie dann der Vergleich mit Russell aussieht, weil ich glaube, dann gibt es nicht mehr so den Spielraum, dass man jetzt groß rumexperimentiert, sondern dann müssen beide von Anfang an richtig bei der Musik sein.
Gut, in Abu Dhabi geht es jetzt noch darum, wer wird Zweiter in der Konstrukteurswertung, Ferrari oder Mercedes, je nachdem, wie die Rennen laufen. 19 Punkte sind es, also jetzt nichts, was man nicht einholen könnte, also mit einem Doppelsieg wahrscheinlich sowieso und danach müsste man schauen. Abu Dhabi, also das letzte Rennen am Wochenende, The Voice, und das heißt Abschied nehmen.
Ja, es heißt Abschied nehmen, natürlich vor allem aus deutschsprachiger Sicht von Sebastian Vettel, der sich das selber, sollte man nochmal sagen, ausgesucht hat. Es ist nicht so, dass keiner ihn mehr wollte. Also er hat tatsächlich als ein Spitzenathlet, als Topmann, als vierfacher Weltmeister sein eigenes Schicksal in die Hände genommen, hat früh in diesem Jahr Team schon informiert und hat gesagt, okay, das war's jetzt für mich. Das haben wir ja bei vielen anderen großen Fahrern so in der Form auch nicht gehabt, die dann vielleicht zu lange gewartet haben. Das kann man ihm nicht vorwerfen und es ist tatsächlich...
Nicht nur in der Formel 1 übrigens, ja. Also es gibt viele Sportler, die es verpasst haben.
Ja, genau. Also in der Tat, das ist schon mal toll, aber so kennen wir ihn eigentlich auch. Er war immer ein zwar bodenständiger, aber sehr selbstbewusster Athlet und Sportler, der weit über den eigenen Tellerrand immer rausgeguckt hat. Das wird zum Beispiel fehlen, der Formel 1, als einer auch vielleicht hier und da mal Mahner. In diesem Jahr hat er ja auch unter anderem des Öfteren gesagt und mit Taten dann unterstrichen, dass die Formel 1 zu sehr stehen bleibt und sich tatsächlich den neuen Entwicklungen in der Umwelttechnologie nicht weit genug öffnet. Das ist auch richtig, da hat er völlig recht. Er ist natürlich auch einer, der 4-mal Champion war, dem man zuhört. Also wenn Kevin Magnussen sowas sagen würde, würden die alle Leute nur die Schulter zucken und sagen, was will denn der eigentlich? Aber wenn du natürlich so dir ein Image aufgebaut hast, dann kannst du durchaus auch mal kritisch sein und den Finger in die Wunde legen. Das hat er oft getan, war es nicht zu schade für. Hat ja lange Zeit auch in der Fahrergewerkschaft gearbeitet, auch dort sich sehr eingesetzt, viel getan, viel für die Sicherheit getan. Ich glaube tatsächlich, der wird der Formel 1 fehlen. Ich meine, dem Stefan und mir ohnehin, weil wir natürlich auch klar mit Michael Schumacher und dann mit Sebastian Vettel groß geworden sind und jahrzehntelang verwöhnt worden sind, wie viele deutsche und deutschsprachige Fans eben von großen Stars und erfolgreichen Rennfahrern in der Formel 1. Dass das irgendwann mal zu Ende sein würde, war auch klar.
dass er jetzt nach zwei Jahren bei Aston Martin, die eher mittelprächtig waren, jetzt sich zurückzieht und keine große Lust mehr verspürt, kann man auch nachvollziehen. Wobei wir nochmal sagen sollten, sowohl von Ferrari wie auch von Aston Martin kommen wahnsinnig tolle und freundliche und aufmunternde Worte, die sagen, also er wird uns fehlen. Er hat sowohl bei Aston Martin wie auch bei Ferrari tatsächlich eine Menge mehr getan, als die reinen Ergebnisse abzuliefern. In Sachen Arbeitsmethodik und Aufmerksamkeit für Details hat er eben auch Aston Martin weitergebracht, genau wie Ferrari, weil er eben auch so ein unermüdlicher Arbeiter ist. Aber bei Ferrari müssen wir auch sagen, hat das eben nicht geschafft, wie damals Schumi. Vielleicht, weil tatsächlich, anders als bei Schumi, auch der gesamte Rahmen dann nicht so war. Denn Schumacher hatte dann mit Jean Todt, mit Ross Brawn, mit Rory Byrne Techniker und Manager um sich rum gehabt, die tatsächlich auf ihn gehört haben, mit denen er sich weit mehr als nur als Rennfahrer hat austauschen können und das ganze Team mitentwickelt hat. Das war bei Sebastian nicht der Fall. Das haben wir vor allem am Ende gemerkt, als es zwischen Binotto und ihm einfach nicht mehr richtig geklappt hat. Aber trotzdem gab es auch von Ferrari tolle Aussagen. Und er wird einfach fehlen. Ich glaube, dass er mit sich selber im Reinen ist, egal wie das letzte Rennen jetzt läuft. Er wird das genießen. Und dann wird man sehen, was er hinterher tut. Für die Formel 1 ist es schade.
Noch irgendwas hinzuzufügen, Stefan?
Nee, ist so.
Ist so. Gut, was erwartet uns sonst noch in Abu Dhabi vielleicht, Stefan, um den Kreis zu schließen? Also wir hatten den Doppelsieg von Mercedes haben wir schon mal gestrichen. Was bleibt noch, worauf man hinfiebern könnte, ob es passiert?
Ja, es sind schon noch so ein paar Fragen offen. Die Endpositionen in der Gesamtwertung hinter den Weltmeistern, zum Beispiel Platz 2, Perez oder Leclerc. Und da gibt es ja die Info von Red Bull, dass der Verstappen sich schon für den Perez stark machen wird, wenn es sich denn ergibt. Ich glaube, das ist die große Frage. Würde der Verstappen wirklich Platz machen für Perez, wenn es dem was bringt? Also darauf wird das Augenmerk liegen. Ansonsten, ja, so das ganz große Feuerwerk, auch wenn es das mit Sicherheit gibt am Ende des Rennens, auf sportlicher Seite wird es nicht geben, weil Abu Dhabi ist halt leider jetzt nicht so eine tolle Rennbahn, ne? Sondern das ist halt, ja. Die haben sich das Finale gekauft, sagen wir es doch mal so, genau. Und deswegen dürfen die das Finale ausrichten. Und mir wäre es auch völlig okay, wenn wir nicht an solche Orte fahren müssten, aber ja, das ist jetzt halt leider so. Und ich fände es zum Beispiel viel besser, wenn eine Strecke wie Brasilien oder Suzuka ein Finale kriegen würde, weil das ist eine würdige Strecke meiner Meinung nach und eine gewachsene Strecke und auch wo man irgendwo weiß, da kann vielleicht was passieren, was irgendwie außergewöhnlich ist. In Abu Dhabi letztes Jahr ist auch was Außergewöhnliches passiert, das wissen wir alle, aber aus anderen Gründen.
Deswegen, das war aber neben der Strecke im Grunde genommen, ne? Das hatte ja leider nichts mit der Strecke zu tun.
Im Tower der Rennleitung unter anderem, ja. Genau.
Die Höhenluft also, im Tower der Rennleitung.
Schauen wir mal, was es wird dieses Mal.
Aber was wir vielleicht noch sagen sollten, nun leben ja Stefan und ich tatsächlich, genau wie Christian Nimmervoll und wie viele Kollegen, die hier tatsächlich auch mitarbeiten, vom Motorsport. Und haben tatsächlich es geschafft, und da sehen wir uns ein bisschen wie die Auserwählten, Passion und Profession tatsächlich miteinander zu verbinden, wie viele andere ja im deutschen Sportradio auch, die als Experten auftauchen, egal ob es nun Stick and Ball Games ist oder was auch immer. Das ist eine Fügung, das ist was ganz Außergewöhnliches und Besonderes. Aber klar ist auch, wir haben eine große Motorsportbegeisterung. Ich kann jetzt für mich nur sagen, dieser Grand Prix Abu Dhabi, A, brauchen wir ihn nicht als Abschluss und B, haben wir einfach jetzt schon zu viel Rennen. Also entschuldige bitte, das brauchen wir nicht, so viel Formel 1 Rennen. Das ist mir jetzt gerade in den letzten Wochen aufgefallen, auch noch bevor die Titelentscheidung gefallen war. Wir haben einfach ein bisschen zu viel Grand Prix. Das haben wir ein paar Mal hier schon gesagt und mir wird es jetzt, in den letzten Wochen ist es nochmal richtig deutlich klar geworden.
Aber es werden eher mehr als weniger, ne?
So ist es. Geht in die falsche Richtung.
Gut, dann wollen wir schauen, was in Abu Dhabi so los ist, bevor die Welt dann ein paar Emirate weiterschaut. Und ja, danke The Voice, danke Stefan. Hier geht's weiter mit dem Producer. Viel Spaß dabei. Big Show 586 bei Sportradio 360.
Ja, hallo, grüß euch ihr Lieben, da spricht die Kirchgasser Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Ja, danke Nicola. Wir machen weiter in der Big Show 586. Ich flüstere ein bisschen, weil ich im Pressezentrum in Turin bei den ATP-Finals sitze, aber... Wo sitzt eigentlich Roman Stelzl? Schon auf dem Flieger nach Levi oder wird Levi nicht bespielt? Servus Roman.
Levi wird nicht bespielt sein. Wurde nie bespielt die letzten Jahre von uns. Und auch vorher nicht.
mit den Fehlen von den Herren, neuen Herren, nur die Damen dort, das gleiche Jahr, es dauert noch weniger. Man hat sich doch nur auf eine Gattung, ein Geschlecht konzentriert, dann ist nur noch beide, dadurch ist es dann vielleicht nur ein bisschen entbehrlicher worden, weil mit zwei darf man wirklich zwei Themen abdecken können. Jetzt ist es eigentlich eine Wiederholung des Ganzen, ja, deswegen wahrscheinlich auch. Wäre es gar nicht mehr interessant worden für uns.
So, jetzt haben wir, wie du sagst, die Situation, die Frauen sind noch überhaupt kein Rennen gefahren, die Männer sind in Sölden eben in den Riesenslalom gefahren und zwischenzeitlich ist alles abgesagt worden. Wie ist denn dein Status quo im alpinen Skiweltcup im Moment?
Ja, auf jeden Fall ist so, die Damen starten ja wirklich mit einiger Verzögerung jetzt in den Weltcup hinein. Ja, Status quo ist bei den Damen, dass da mal auf jeden Fall richtig lästig ist im Leben, richtig lästige Bedingungen. Es haben auch viele dort trainiert, Kapitalis und dann auch in Levi vor Ort, schon sehr viele durch die schlechten Bedingungen, die es in Mitteleuropa gegeben hat, waren so viele in Levi, die noch nie vorher, also die kennen die Bedingungen wirklich ideal, jetzt schon, und die kosten es auch richtig gut aus. Ja, es wird jeder mal hungrig sein, es wieder Rennen zu sehen. Lake Louise ist gesichert, es war top aus bei den Herren die Woche drauf. Killington, so lala. Ich glaube, dass es richtig lästig ist und es wird sich auf das alte Duelle hinauslaufen, Wöchowa und Schifrin. Eventuell Katharina Winsberger, wenn sie aufgeht mit dem neuen Trainer, mit Ligio Magoni. Ja, richtig lässiger Rennen und wird auch richtig cool sein, dass es jetzt mal losgeht, weil die Pause doch sehr lang ist und vor allem länger als gedacht. Früher war es ja klassisch, ist auch nicht so lange her, dass Sölden war und dann war ein Monat Pause und dann war Levi und dann ist mal nach Kanada gegangen. Jetzt ist es so, dass der Kalender ja sinnloserweise gestopft wurde, sinnloserweise, wie sich jetzt herausgestellt hat, weil keiner ins Zermatt fahren konnte, vielleicht zu früh angesetzt worden ist. Ja, also schwierig, war früher auch später. Hatte damals das Problem, dass es vor Lake Louise war, was wieder erschwerend war, weil natürlich keiner fahren wollte, weil jeder gesagt hat, ich gehe lieber nach Kanada. Aber umso größer ist der Hunger jetzt, schätze ich. Ja, also meiner Meinung nach. Für mich ist der Hunger groß.
Ich meine, für dich, wie geräuschlos ist die Geschichte mit Livio Magoni, du hast ihn angesprochen, über die Bühne gegangen. Ist ja doch was Besonderes, dass da jemand seinen Privattrainer im Grunde genommen bekommt. Also der Hirscher früher, klar, das war was anderes, aber Linsberger ist nicht Hirscher.
Ja, das ist, glaube ich, so, also es ist geräuschlos, es ist prinzipiell geräuschlos verlaufen, weil ich glaube, mit der Katharina Linsberger hat man jetzt oft genug Geschichten gehabt im Hintergrund, denn dieser Wechsel damals, Kästle-Ski und hin und her. Das ganze Konzept, das ganze Paket, dass die Serie ihren eigenen Weg verfolgt, aber mit der Familie da ein bisschen eine eigene Schiene schon immer war, und der Familie ein bisschen mehr gepusht wird. Das war immer so bei ihr, das wird auch jetzt so gewesen sein bei Magoni. Gut, der wollte halt einen neuen Job und man hat ihn halt dazu genommen. Also man sagt ja, er ist der Techniktrainer, im Wald ist er ja Techniktrainer mit Fokus auf Katharina Linsberger, muss man vorsichtig formulieren. In Weide natürlich für die Katharina Linsberger da, weil die wollen halt einfach wieder jemanden haben, der da konstant vorne mitfahrt und auch vielleicht, wenn es den Tordisziplinen aufgeht, einfach auch wieder mal im Gesamtweltcup da vorne die vorderen Plätze mitspricht, gell. Also man hat ja gesehen, es geht ja schnell, dass er Peter Blöhofer nicht mehr ganz top ist, dass er Michaela Schifrin auf einmal wieder volle da ist, was der heuer, glaube ich, auch meiner Meinung nach sein wird und das gesamte Cup wieder gewinnt, weil es, glaube ich, jetzt richtig cool den Fokus gefunden hat. Die wollten das einfach dann auch passieren und wie du sagst, mit Marcel Hirscher war das damals ein jahrzehntelanges Projekt, sieben Jahre, also ein siebenjähriges Projekt mit Mike Bircher und auch die Anna Seif hat das damals gehabt mit der eigenen Trainern, also quasi, dass man so einen hat, der auf sie schaut, wie bei Eva Maria Brehm wurde es probiert, kurz, wo die gut war, war auch sehr geräuschlos, weil das jetzt vielleicht auch kurz, oder Klaus Meyerhof auch kurz eine Figur war, wie jetzt der Magoni, man, der hat ja die Maße und den Möhofer gehabt, aber ist prinzipiell geräuschlos verlaufen, weil es einfach ein gewisser logischer Schritt ist, dass wieder ein bisschen, dass wieder ein Privatteam formiert wird, das ja jetzt innerhalb des Schienens ja nicht mehr wirklich gibt, das in dem Österreichischen. Also, diese Spitze, die heraussticht und die jetzt allein verliert, also oder alleine ist ja nicht der Fall, das ist ja ein SV-Trainer, aber halt wieder einen spezialisierten Trainer gibt es ja nicht. Das hat es ja früher immer lang gegeben, und der Hüscher war natürlich das Paradebeispiel, wollten dann einige aufspringen, nicht ganz gelungen, also gleiche Schiene zu verwenden. Insofern war es geräuschlos. Sie hätte es nicht anders verloren.
Aber der Magoni, der gilt doch als, ja, man kann nicht anders sagen, als richtig harter Hund, der auch für eine klare Ansage bekannt ist, braucht, ich kenne die Lindsberger überhaupt nicht, du hast viel mit ihr zu tun, kann die sowas verkraften, meine richtig harte Ansprache, wenn es denn überhaupt stimmt, dass der Magoni harte Ansprachen eben drauf hat.
Ja, Magoni ist ein richtig harter Hund, wie du sagst, ist ein richtiger Schleifer teilweise. Daran soll auch das schlussendlich gescheitert sein, dass der Blöcherer die Zusammenarbeit auch aus dem Grund heraus, weil er sich einfach in vielen vergriffen hat, im Ton vergriffen hat anscheinend. Genau diese Frage, die du jetzt stellst, habe ich der Katharina Lindsberger im September gestellt, bei irgendeinem Medientermin in Salzburg. Und sie hat da selber auch gelacht und geschmunzelt. Und hat gesagt, ja, ist eine Umstellung. Aber aus diesem Lachen und Schmunzeln heraus, wenn ich so weit kennt man seine Gesprächspartner, weiß man genau, dass die da richtig, dass das richtig zur Sache geht bei der, gell? Also das ist jetzt nicht so, dass die da wahrscheinlich ein bisschen ein Programm vorgelebt kriegt und sagt, ja, sucht da was aus, pickt da die Routinen aus, sondern da geht's, glaube ich, richtig zur Sache. Und ich so, für das ist er ja bekannt. Das war immer so seine Masche und war auch immer erfolgreich, muss man auch sagen. Also er ist ja auch ein Macher gewesen, gell? Also das spricht ja für ihn vertragt. Ich glaube also, dass das richtig zur Sache geht. Ich glaube, dass das erfolgreich sein wird. Oder es geht da durch. Ich glaube, dass sie vom Typus die gerne voll gepusht wird, weil sie nur Skifahren im Kopf hat und einen kompletten Fokus auf Skifahren hat. Ich glaube, dass das gut gehen kann. Du brauchst solche, die nichts anderes wollen und nur das wollen. Ich glaube, du hast bei ihr richtig andere Männer wie Frauen gehen als da in dem Sinne, waren es halt nur Frauen, gehen ja vielleicht eher so, das ist noch hart, na, dass diesen Weg gehen nicht mit, so wie es bei Christian Bitter ja zu der Fall war, was man, wie der Ton ist zu scharf und so. Da passt aber schon, glaube ich, das sehr gut zusammen, weil die sich da auch glaube ich, richtig dann auch leiten lassen und man da auch richtig klare Linie oder harte Linie vorgeben kann. Ich glaube, dass das erfolgreich ist, ja. Und wieso nicht, weil seine Wege vorher mit Livio Magoni waren auch erfolgreich.
Jetzt muss man natürlich sagen, Bettina Masel war ja immer eine Allrounderin, oder zumindest habe ich sie so in Erinnerung. Die Vlhová ist einfach von ihrer Konstitution her jemand, der wahrscheinlich gut Speed-Disziplinen fahren kann. Was glaubst du, was die Lindsberger da kann? Also die ist ja, wie gesagt, ich kenne sie nicht persönlich, aber von Weitem schaut sie mir vom Körpertyp aus wie die Schifrin, die alles kann, aber die Schifrin ist halt eine Ausnahme erscheinen.
Also ich glaube, dass da Riesentor auf und Slalom, dass das gut reicht, das Ganze. Ja. Ich glaube nicht, dass da
okay,
dann
noch
parallel geht dann sowieso dahin, weil vielleicht zögert sie ab. Also ich hätte jetzt auch nirgendwo mehr gesehen, dass man einen Super-G mitnimmt, ja klar, aber das ist jetzt in diesem Programm, was ich jetzt im letzten Status habe, hätte es jetzt glaube ich nicht wirklich so im Fokus, aber reicht ja auch inzwischen. Ein Riesentaler von Slalom kann, eh klar. Die Speedfahrer haben es eh schwierig genug. Es sind natürlich Absagen auf Speedseite, die natürlich mit einem gewissen Klimawandel und schwierigen Bedingungen natürlich sofort einfacher wechseln, weil natürlich die 800 Meter Differenz, da braucht man einen richtigen Berg für solche Rennen. Wie man Zermatt sieht, sind dann gleich mal zwei Rennen pro Geschlecht weg. Gell? Also die Techniker haben dann schon 200 Punkte mehr, theoretisch. Wenn wir jetzt mit Sattdecker sprechen, die ist da schon mal ausgeholt können, weil ich schätze mal, du sprichst das an, natürlich, wenn es mehr Disziplin fahren, gibt es mehr Punkte im Gesamtdecker. Also glaube ich, dass die Technik nach wie vor, gell, bis auf Kilde, da waren natürlich andere Umstände, ist ihnen ja normalerweise die Speed, also die Techniker, diejenigen, die im Gesamtdecker den Ton angeben, weil die Damen sind jetzt unheimlich auch auf der Dichte, die jetzt ja auch länger nicht mehr gegeben haben, so gut sind in allen Disziplinen, gell, Schiffen und Blöhova. Oder aber Gotcha, gell, man könnte richtig, die Disziplinen dann auch mitfahren, die Italiener, die Casino. Und bei den Herren ist es natürlich ein Übermacht im Odermatt, der so alles blendet ein bisschen. Aber prinzipiell glaube ich schon, die Technik, wenn du das fokussierst, jetzt ist ja hätte Christoph vor ein paar Wochen gefragt, den Bitz, und der hat auch gesagt, sinnlos ein Super-G fahren. Die ganze Umstellung, dieses Trainieren, dieses irgendwo hinfahren, also diese, wenn man extra Ort mitnehmen, Das ist so viel Aufwand für 5 Punkte oder für 10 Punkte, was er ausholen kann, dass es sinnlos ist. Also ich glaube deswegen auch, was ist von der Katharina Lindsberger nicht anders. Und inzwischen hat sich das auch ein bisschen erlebt, dass die da alles mitfahren wollen. Also jetzt auch also Abfahrt super, G super und man diesen Ball auch mitnehmen, gerne. Aber jetzt von der Technik, nochmal in den Speed-Bereich rüberschwappen, für das hat sich alles schon zu sehr spezialisiert. Aber wie gesagt, bei den Herren, so sage ich das, bei den Damen gibt es so 1, 2, 3 Ausnahmescheine, die das halt wirklich, also die Blöhofer kann theoretisch überall hinstellen, die Michaela Schiff und auch, die gewinnen da, wenn es einigermaßen passt, einigermaßen technisch gesetzt, die Dauer abfahrt.
Gut, und weil du ihn selber gerade ansprichst, mit welchem Ski fährt Hendrik Christoffersen eigentlich? Malt er den selber an oder lässt er den anmalen oder ist es tatsächlich ein Van Dier-Ski? Jetzt, ich weiß, du darfst dich nicht in Kalamitäten begeben, aber nach Sölden hat die Gerüchteküche ja gebrodelt.
Ja, aber also ich glaube, diese Gerüchte gibt es ja quer durch den Sport in jeder Art und Weise. Im Tennis hat es ja sogar gegeben, oder? Im Radeln gibt es immer noch, also dass man die mit seinem alten Radl fährt und dann die Sticker, die Dienst-Sticker draufpickt oder vom neuen Radl. Das hebt sich wahrscheinlich auch in der Gerüchteküche damals eben, war das 76, glaube ich, wo der Klammer den falschen Fischerski, den Lochski damals gehabt hat. Also solche Gerüchte gibt's ja immer wieder. Und gerade wenn so eine neue Marke lanciert wird, wie von dir, ist es logisch, dass sowas auftaucht. Ich glaub's nicht, ehrlich gesagt. Es wäre widersinnig. Es wäre, wenn er nur ein PR-Gag. Und ich glaube, dass das ist schon sehr viel aufgebauscht im Hintergrund und solche Geschichten erzählt. Und meistens kommt das eher aus einer Schiene, von einer anderen Skifirma, einer anderen Skimarke, ohne jetzt irgendjemand was zu unterstellen. Aber natürlich, das sind alles Spielchen, gell? Man sind ja Milliardenbeträge dahinter, gell? Wenn man das alles ein bisschen aufsummiert. Ist sicher, es sind alle sauer, weil der Hischer und der Toni Giger sind gegangen und der Toni Giger hat auf seinem Computer jeden Ski vermessen und einspeichert und als Statistikfanatiker, der weiß ja, der kennt ja aus dieser Datenbank allein schon Ski nachmachen, aber es ist ja eben das Wort nachmachen. Ich habe mit dem Toni Giger auch schon ein längeres Gespräch gehabt in Salzburg damals in Großmain und da hat er auch gesagt, wir machen was Neues und immer Innovatives, aber es lässt sich keiner in die Ski einschauen. Es lässt sich ja, sagt der Corner, was das Innovative ist, weil erstens ist es vielleicht Kunst, zweitens ist es dann schon wieder so innovativ, dass man nichts verraten möchte. Gell? Kann man ja beide Spekulationen anfangen. Und aus dem heraus ist natürlich Atomic, und auch wenn die Atomic-Fahrer reden, sei es Markus Schwarz oder Manu Feller, das ist aktuell gerade einfallen, natürlich sind die ein bisschen sauer, aber die werden wahrscheinlich auch ein bisschen angestachelt worden sein, weil das nämlich so ist, dass wir sagen, ja, der hat natürlich von Atomic jahrelang profitiert, der weiß natürlich von Atomic, ja, die Ski funktionieren, Ski gebaut werden, das ist vielleicht auch. Und jetzt nimmt das Wissen mit und macht eine neue Marke. Und da kann schon sein, dass dann aus dem heraus, dass quasi dann sagen, gut, wahrscheinlich ist der nur überpickt, wahrscheinlich haben sie gar nichts gescheit erfunden, oder? Vielleicht haben sie den Stuhlfelsen den Spielern weggekauft, also Stuhlfelsen, wo sie da sind, mit Augment, an die Red Bull. Vielleicht haben sie den Ski dann weggeschmissen und haben einfach auf Papier, ein Rotinol von dir aufgepickt. Eher so, dass es lasierte Gerüchte sind, ehrlich gesagt, dass da wirklich was dahinter ist.
Okay, dann hören wir und on this note auf. Roman, es hat leider eine Verletzung gegeben und Van Dier, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, Max Franz, der fährt er denn Van Dier? Was ist da passiert? Ist das auch irgendwie den schwierigen Umständen geschuldet, dass er doch zu dieser Jahreszeit relativ wenig Schnee liegt? Was kannst du uns über diesen Unfall erzählen?
Ja, Max Franz, ja, meine Fahrt Augment, das ist die Skimarke, die aufgekauft wurde. Aufgekauft wurde von Red Bull und von dir, letztendlich von Red Bull, dass das von dir eingestiegen ist, Augment aufgekauft hat, inklusive Alpenstützung von in Stuhlfelden jetzt da haben, bei Nitterfil. Der Max Franz ist ja da hängen geblieben, hat sich ausgehebelt und die Bedingungen waren super. Beide Unterschiede getroffen, 2 Frakturen. Die Bedingungen waren super, was ich gehört habe von Marco Pfeiffer, vom österreichischen Rennsportleiter. Ja, klingt für mich nach einem klassischen Fehler, zweitens da eine, wahrscheinlich zu verbissen, das Ganze angegangen. Ich hätte jetzt kein Video gesehen, wo das jetzt aufgeleitet ist, aber alleine das, wie es geschildert worden ist, klingt einmal einfach nach einem Fehler, aus dem Tor hängen geblieben. Ja, ich meine, für Max Franz ganz bitter. Man hat da auch schon ein Weltcup-Rennen gewonnen, das ist aber bei der WM 2017 dritter geworden. Ich glaube, er ist 33.
Ich glaube auch, ja. Ich habe gelesen, 33, glaube ich.
Und natürlich eine wahnsinnige lange Verletzungsgeschichte. Und für ihn persönlich ist es natürlich ein Wahnsinn. In Wahrheit muss ich natürlich sagen, so schön es war, das war es jetzt. Gell. Bei aller Liebe natürlich, gell, der kennt sich auch seit Jahren. Man war ja war damals der große Trainingsparty von Marcel Hirscher zeitlang. Und da war ja natürlich auch diesen Streichfilm One Hell of a Ride, wo es damals sich gegen den Busch stand. Also der war auch wirklich gut. Aber das ganz konstant, das ganz vorne eingefallen, hat halt immer gefehlt, hat immer gekämpft. Und jetzt ist natürlich ganz bitter, gell, so eine Geschichte, weil der gerade mit sich so selber gehadert hat, immer wieder, und du gemerkt hast, es will nicht wirklich hinhauen, klappt nicht, dass er wirklich in der Konstanz vorne was gescheit hat. Und dann jetzt sowas noch, gell. Also, in aller Ehe, wenn er sagt, er tut sich das nochmal an, schwierige Geschichte. Ich meine, natürlich mag ich nicht sagen, ich werde auch mit einer doppelten Unterschenkelfraktur, aber, ja, wahrscheinlich wird das gewesen sein. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt von der Spielfirma ein Fehler ist. Er war, glaube ich, schon Zeit lang Moment, was jetzt in dem Sinn autark sein will von Fadir. Also Fadir und Augment sind zwei Paar Ski, die soll noch nie eine Fusion geben. Und in der Giga-Session, von der Giga-Session gesagt, das ist der Geschäftsführer bei Fadir. Die sollen auch beide einstellig bleiben, sollen sie irgendwie fusionieren. Ich glaube auch, dass da nicht viel vermischt worden ist. Also ich glaube, kann ich da nicht sagen, dass da irgendwo was Neues, falsch Innovatives gewesen war, das kann man nicht vorstellen. Das klingt für mich nach einem klassischen Skifehler, und der sucht den Ski aus, der wird ja noch Skibare dabei und zumindest muss ich da jetzt auch einen Ausgang suchen.
Ja, das wollte ich auch nicht unterstellen, ich habe nur das gelesen und ich fand das insofern spannend, dass da im ersten Satz steht Fraktur des linken Unterschenkels, im zweiten steht dann übrigens auch Fraktur des rechten Unterschenkels. Also da hat mich nur interessiert, wie es zustande gekommen ist. Roman, ich danke dir ganz herzlich. Vielleicht haben wir nächste Woche wieder Muße und schauen wir mal, was die Frauen in Levi geleistet haben. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 586.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
So, Big Show 586, jetzt stehen wir hier also in Italien. Im Trubel sind weggegangen, vom Trubel Moritz Lang und Klaus Bellstedt, aber der Trubler ist uns gefolgt. Ich weiß, Moritz, wir müssen gleich über Tennis sprechen, aber Klaus Bellstedt liegt einfach was am Herzen. Es beschäftigt ihn seit Wochen.
Ich bin gespannt.
Es beschäftigt ihn seit Wochen und ich weiß, Paul Häuser ist dem SV Werder Bremen ja auch zugeneigt, aber nicht so sehr wie Klaus Bellstedt. Und jetzt ist die große Frage, Niklas Füllkrug hat selbst gejubelt. Und ich glaube, Klaus, du hast jetzt gar nicht so gejubelt, dass Füllkrug nach Katar mitnominiert wurde.
Also erstmal einen Gruß in die Runde an deine Hörerinnen und Hörer. Und wie schön du das eben so geskriptet vorbereitet hast. Nur die Hälfte davon ist wahr. Aber nein, natürlich. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit den Trubel auch verfolgt nach seinem ersten Tor für die deutsche Nationalmannschaft. Hat mich schon für ihn persönlich total gefreut, aber nein. Wir in Bremen vertreten alle die Einstellung, bloß nicht jetzt noch so eine Belastung für ihn vor Weihnachten da ins Leben rufen. Er ist ja irgendwie schwer vorbelastet mit schweren Verletzungen und jetzt spielt er gerade eine grandiose Saison. Für uns, sage ich jetzt mal,
darf ich mal,
wir sind hier beim Tennis. Und insofern hat man das so aus Fansicht, sieht man das gar nicht so richtig so gerne. Katar, müssen wir gar nicht mehr drüber reden, aber dass er da jetzt für die deutsche Nationalmannschaft Tore schießt, da glaube ich, kann man ihm nur zu gratulieren. Und persönlich ist es für ihn natürlich ein riesen Highlight nach all dem, was er durchgemacht hat und irgendwie, der kommt aus der zweiten Liga und ist jetzt vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob er gesetzt dann sein wird, aber er ist ein super Mittelstürmer.
Ja, ich habe heute eine Analyse gelesen, dass es ja vielleicht doch Sinn macht, ihn wirklich zu setzen. Moritz Stein, ich habe dich, glaube ich, schon öfter mal gefragt, aber du bist beim Fußball extrem objektiv, oder sehe ich das falsch?
Ich habe keinen Lieblingsverein.
Ja, das meine ich.
Ich habe viele Vereine, die ich sympathisch finde. Ganz vorne ist Freiburg für mich. Ich bin dort geboren. Und dann kommen viele Vereine aus dem Pott, weil meine Eltern aus dem Pott kommen. Und daher kommt so ein bisschen eine Leidenschaft für diese Vereine. Aber ansonsten, ich bin auch dem Fußball offen gestanden nicht so nahe. Ich sag ja immer, es gibt eine andere Sportart, die 0-0 ausgehen darf. Das ist Schach. Richtig. Und für mich ist es ähnlich spannend. Hängt aber auch tatsächlich damit zusammen, ganz kurze Anekdote, 2014. Ich persönlich, oder also für mich ist Deutschland zwar Weltmeister auf dem Papier, ich habe davon fast nichts mitbekommen. Es lief parallel in Wimbledon. Ich war in Wimbledon und dort wird traditionell überhaupt nicht übertragen. Es hat sich ein bisschen geändert in den vergangenen paar Jahren, aber 2014 lief da kein Fernseher. Ich habe nichts mitbekommen. Zum Finale war ich zwar wieder zu Hause in Deutschland, aber das konnte ich auch nicht ganz verfolgen, weil ich Frühschicht hatte und die habe ich sehr ernst genommen, weil wir da eine große WM-Show machen wollten. Das heißt, ich habe das Tor von von Götze gesehen, danach habe ich ausgeschaltet, wie der Pokal in den Nachthimmel da in Brasilien gestreckt wurde, habe ich nie gesehen live und deswegen bin ich da auch tatsächlich in den letzten Jahren ziemlich weit weggekommen von und fühle gar nicht so emotional mit.
Ich aber auch nicht, Moritz, muss ich also ganz klar sagen. Ich fühle grün-weiß und da bin ich emotional, aber die deutsche Nationalmannschaft lässt mich so auch in Summe und mit ihrem ganzen Konstrukt hin und her ziemlich kalt.
Hashtag die Mannschaft lässt euch kalt. Muss ich auch noch eine Anekdote anbringen, weil du sagst, Klaus, dass bei Werder Bremen, dass der Füllkrug, du freust dich für ihn persönlich. Bei mir war es halt immer so Sturm Graz-Anhänger seit Kindheitstagen und es gab immer eine Hegemonie der Wiener Mannschaften. Und wenn dann nur der dritte Torwart, wir sind ja ganz selten zur WM gefahren, aber wenn nur der dritte Torwart von Sturm Graz war, und ich glaube, das war bei Otto Konrad mal der Fall, 1990, habe ich mich gefreut. Und 1998, da war ich extrem sauer auf unseren Teamchef Herbert Prohaska, weil Sturm Graz da österreichischer Meister geworden ist, mit dem unfassbaren Trio Hannes Reinmeier, Mario Haas und Ivica Vastic. Und Prohaska hat die nicht spielen lassen, weil Andi Herzog, du kennst ihn als Bremer, und Toni Polster natürlich hauptverantwortlich dafür waren, dass Österreich sich qualifiziert hat. Aber bei der WM waren die drei Sturmspieler, das hätte gepasst. Und da haben wir nur ein Spiel gewonnen und ich glaube, wir haben zweimal unentschieden gespielt. Ivo Vastic, der auch für Duisburg gespielt hat, wie sich deutsche Fans erinnern werden, selbstverständlich hat dann das Tor gemacht. Gut, jetzt sind wir hier. Wir schauen auf das Stadio, was ist das, Olympico?
FC Turin spielt da. Ja. Weiß ich deshalb, weil ich abends hier immer in die FC Turin-Kneipe zum Essen gehe und die haben mir ein bisschen erzählt von ihrem Verein. Die spielen hier noch und das ist tatsächlich, ja, Stadio Olympico.
Ich glaube, FC Turin hat übrigens Walter Schachner. Kann sich jemand erinnern an Walter Schachner? Gespielt und Walter Schachner hat mal gesagt, die Taktik hat so ausgeschaut, dass sich inklusive Torwart 10 Spieler des AC Turin hinten reingestellt haben, dass auf dem Ball ein Zettel geklebt wurde mit Schoko, mach was draus und dass diese Kugel dann nach vor gekickt wurde. Das war damals in den 80er Jahren für Walter Schachner.
Aber ich will was hier zu dem Setting sagen, weil das, sorry für den Themensprung, aber das, man muss es sich so vorstellen, wir machen jetzt hier gerade Podcast und Radio und die Zuschauer und die Zuhörer und Zuhörerinnen sollen sich mal vorstellen, also das ist eigentlich herrlich hier, wenn man hier so durch die Seitenstraßen geht, das ist hier so eine alte Militärgegend mit ganz viel Kasernen und eben gestern bin ich an so einem ganzen alten Reitplatz vorbeigegangen und dann steht hier dieses alte Stadion vom FC Turin, irgendwie fast so ein bisschen wie in England, also mitten in der Stadt und daneben dann dieser Klotz, die Halle und da drin wird ein bisschen Tennis gespielt.
Ein ganz kleines bisschen. Man darf keine Vergleiche ziehen, Felix. Felix, Moritz.
Weißt du was, du bist nicht der Einzige. Ich bin völlig entspannt.
Felix Lang?
Garantiert, aber du bist nicht der Einzige. Ich werde unabhängig von unterschiedlichsten Menschen, warum auch immer, Felix genannt. Aber ich kann damit gut leben, ich finde den Namen sehr
Felix
schön.
Ist in Ordnung.
Aber ich auch einen guten Felix gerade hier in Turin.
Oh ja. Das ist wahr, ja, okay. Also Moritz.
Jetzt haben wir den Sprung.
Moritz Oje Aliassim war nicht dabei 2019 in London, als wir uns das letzte Mal dort gesehen haben.
Oh, ja.
Wie fällt denn der Vergleich aus? Mein erster Eindruck ist hier, das Publikum ist jünger. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist.
Es ist nicht nur jünger, es ist italienischer und das macht's genial. Die Italiener sind tennisverrückt. Ich weiß nicht, welche Nation da noch mithalten kann. Vielleicht in Australien. Ein paar verrückte Australier habe ich schon auch getroffen. Selber war ich noch nicht down under. Aber ansonsten, die Italiener gehen so mit und das feiere ich extrem ab. Ansonsten gibt's ja durchaus Parallelen oder Ähnlichkeiten, wie es aufgezogen ist. Die Halle ist minimal kleiner. Mir gefällt das eigentlich besser. Kommt ihm ein bisschen entgegen. Ich habe die O2 nie ganz geliebt. Das war mir alles ein bisschen zu steril, zu groß. Und eben hier, die Würze kommt durch die Fans. Und das ist wunderbar. Es gibt hier so eine Fan-Area, die haben sie gut gestaltet. Okay, klar, da sind immer die ganzen Sponsoren auch vertreten. Ist mir dann immer ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, für die Fans kommt da einiges an. Die können beim Training nah dabei sein und. Also dieses Setting macht's für mich aus. Und deswegen ja, finde ich es einen Ticken besser tatsächlich als die O2. Aber nochmal, das hängt vor allem an diesen italienischen genialen Fans und am Essen.
Ja, da kann ich eigentlich, Moritz hat, du hast es perfekt zusammengefasst. Also das Essen, fangen wir mal mit dem Wichtigen an, ist natürlich hier, ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit allem, was wir sonst so erleben im Laufe des Jahres auf den Grand Slams, auch nicht mal in Australien, die ja auch sozusagen im Café immer besser werden, aber alleine wenn du hier morgens schon dir deinen Kaffee ziehst und dazu ein kleines Cornetto con Crema und so, das ist alles eben, ja, das ist Italien und Tennis in Italien, ich find's auch mega cool, ich mag das Publikum. Die ist auch nicht so, also es, ja klar, es wird natürlich auch so ein bisschen getrunken, so abends gerade und so, aber es ist alles irgendwie in einer Pose, also ein sehr positiver Vibe, der hier von den Fans ausgeht, wie du es gesagt hast, junges Publikum, extrem fachkundiges Publikum, finde ich. Also man merkt das auch so, ne, wenn man irgendwie wie wir relativ viel Tennis sieht und konsumiert, wie die auch Tennis sehen, das ist irgendwie sehr, sehr angenehm. Sag du,
Moritz. Ja, da wollte ich ganz kurz, weil das wirklich ein wichtiges Beispiel ist für das, was du sagst. Fachkundiges Publikum. Da wart ihr, glaube ich, noch nicht da. Nadal gegen Taylor Fritz. Ja. Alle natürlich, also die Halle zu, ich würde mal sagen 100% für Rafa Nadal und haben den unterstützt. Aber bei jeder Vorhand, und die waren so gut anzusehen von Taylor Fritz, die ein sensationeller Winner wurde, sind die aus den Stühlen gegangen und haben applaudiert für den US-Amerikaner, obwohl sie Rafa Nadal unterstützt haben. Und das sagt mir immer, okay, wir haben ein fachkundiges Publikum, wir haben welche, die wollen Tennis auf höchstem Niveau sehen. Die haben ihre Lieblingsspieler, die unterstützen sie natürlich mehr, auch zwischen den Punkten, aber sie sehen und erkennen die guten Punkte des Gegners auch an, die sie nicht unterstützen und honorieren das. Und das macht's für mich immer aus.
Jetzt haben wir hier kurz nach 13 Uhr. Apropos Rafael Nadal, Klaus, ich habe vor dem Turnier gedacht, er wird vielleicht eine Partie spielen, weil er nicht ganz fit ist. Dann dachte ich mir, nachdem er ausgeschieden ist, Dienstag war es, dass er jetzt die letzte Partie nicht spielen wird. Stand jetzt, und wir wissen es nicht, vielleicht sagt er in der nächsten halben Stunde noch ab, aber Stand jetzt wird er sein drittes Match auch spielen gegen Casper Ruud. Hat dich das ein bisschen überrascht, dass der hier wirklich das beinhart durchzieht, obwohl er eigentlich schon a priori aufgrund der Bedingungen hier eigentlich keine gute Chance hat, das Turnier zu gewinnen?
Also ich sag mal, ich habe ähnlich gedacht wie du, als er dann das zweite Match verloren hat und er dann praktisch raus war, als es dann später feststand, dass er ausgeschieden ist, dachte ich mir, okay, normalerweise, wie viel, 70-80% der Profis und wahrscheinlich auch er packen jetzt die Sachen und dann kommt der Nachrücker noch rein und Holger Rune spielt noch mal ein Match. Aber dann irgendwie noch einmal drüber schlafen, dachte ich mir, nee, das ist, also Nadal ist Nadal und er hat ein dermaßenes Gespür für Sportsmanship und ist natürlich auch irgendwie so ein Fighter und will sich hier, glaube ich, auch nochmal beweisen vor den Fans und er spricht ja Italienisch und ist hier auch irgendwie sehr gern, hat man das Gefühl. Also dann hat es mich dann doch nicht mehr so überrascht. Ich glaube, dass er jetzt nochmal irgendwie alles raushauen wird, ist ein bisschen platt gesagt, aber also wer Nadal beobachtet, wie er heute ja auch nochmal trainiert, 100% professionell will er hier rausgehen und deshalb hat es mich dann doch nicht überrascht. Ich freue mich jetzt nochmal auf das Spiel, habe ihn noch nicht gesehen hier, weil ich auch erst gestern Mittwoch gekommen bin. Ja, insofern keine große Überraschung, trotzdem natürlich so ein bisschen schade, dass er ausgeschieden ist. Aus meiner persönlichen Sicht hätte ich ihn gerne nochmal, dann vielleicht sogar nochmal im Halbfinale oder so gesehen, aber ich glaube, wir drei sind uns einig, die Begleitumstände gerade, das ganze Paket Nadal lässt nicht mehr zu.
Ist das, spürst du schon Abschiedsvibes, Moritz, von Rafael Nadal, was die ATP Finals anbelangt? Weil er hat ja selber auch nach Paris gesagt, wer weiß, wie oft er überhaupt das noch hier sich antun könnte.
Ja, und ich habe auch aus den Aussagen aus der Pressekonferenz sowas rausgehört. Als er sich eingestanden hat, dass das Turnier gelaufen ist für ihn, habe ich auch rausgehört, nicht nur in diesem Jahr, sondern generell die ATP Finals und überhaupt der Herbst der Saison ist nicht unbedingt sein Part und davon hat er gedanklich, glaube ich, Abschied genommen. Ich möchte noch was zur Überraschung sagen. Ich bin nicht überrascht, dass er hier alle drei Matches spielt, finde ich gut, finde ich ganz, ganz toll. Was mich überrascht ist, dass er so schlecht dasteht, denn er hat vorher gesagt, er ist körperlich fit. Das nehme ich ihm auch ab, haben wir ja gesehen, es gibt keine Leiden. Aber wenn ein Rafa Nadal körperlich fit ist, dann würde ich niemals erwarten, dass der vier Sätze spielt und vier Sätze so verliert. Und das macht mir großes Grübeln, und ich weiß gar nicht, welche Zeitung es war, die geschrieben hat. Gerald war super, weil er geschrieben hat, wie ein Spitzenkoch, der die Suppe versalzt. Sowas darf nicht passieren und Rafa Nadal darf es auch nicht passieren. Es ist aber passiert und das sagt einiges aus. Meinte eine britische Zeitung, die gesagt hat, Vater Zeit guckt ihm nun mal über die Schulter. Und das merkt man.
Und du darfst aber natürlich nicht vergessen, wie das Spiel gegen unseren neuen Lieblingsspieler Moritz Auger-Aliassime gelaufen ist. Er hat im ersten Spiel Breakbälle gehabt. Er hat bei 3-3 Breakbälle gehabt. Und man weiß natürlich auch nicht, ja, wenn der den ersten Satz gewinnt. Ich weiß schon, wir leben im Konjunktiv. Ich vor allen Dingen als Österreicher. Und damit zurück zu Toni Polster, Andreas Herzog und Ivica Vastic. Nein, Klaus, was wir gestern gesehen haben, und das war schon, fand ich, extrem beeindruckend, war das zweite Spiel von Novak Djokovic gegen Andrei Rublev. Jetzt haben wir im letzten Jahr, weiß ich noch, Moritz, wir beide haben telefoniert, ich war nicht in Turin und ich war mir eigentlich so sicher, dass Djokovic das gewinnen wird. Hat er dann nicht gemacht, weil Zverev gewonnen hat. Aber stimmt es, Klaus, in diesem Jahr, dass der Einzige, der Novak Djokovic schlagen kann, Novak Djokovic selbst ist?
Ja, das würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben wollen. Also nach den Eindrücken von gestern, Jens, ja. Also ich meine, er hat wirklich wieder in diesen Crunch-Time-Momenten sein bestes Tennis rausgeholt. Erinnere dich an den Satzball, den er dann irgendwie konvertiert mit dieser Rückhand-Longline, wo du denkst, das sind dann wirklich so, sind wirklich dann die Besten, die das dann noch machen. Ne? Und dann war das Spiel danach ja auch gelaufen und Rublev dementsprechend desillusioniert, möchte ich mal sagen, legt sich dann da irgendwie auch mit allen wieder an und es sei zu hell gewesen, habe ich jetzt auch nochmal gelesen. Der große Block in der Mitte hat ihn so ein bisschen, glaube ich, in seiner...
Der hat ihn nicht gestört, aber okay, ja.
Ja, nein, aber also halten wir fest, Djokovic befindet sich in einer super Form. Ich hätte es ihm vielleicht gar nicht mehr so zugetraut nach all dem, was so war in diesem Jahr, aber er hat wieder richtig Bock auf Tennis, hat er ja auch gesagt. Diese ganze familiäre Nummer, das Australien-Thema, dass er spielen darf und so, hat er gestern auch nochmal gesagt auf der Pressekonferenz, spielt auch natürlich voll in seine Karten. Relief ist eines seiner Lieblingsworte, die er auf den Pressekonferenzen und in Interviews gerne immer wieder benutzt. Also Relief, Befreiung, Erlösung und so weiter. Spielt alles gerade voll, zahlt alles voll auf ihn ein. Jetzt deine Ausgangsfrage, ist er der Einzige, der ihn schlagen kann? Puh, bin ich ehrlich gesagt, nö, glaube ich nicht. Und da sind wir wieder bei Moritz Auger-Aliassime.
Ja, weil ich... Na.
Nee, ich für mich ist es anders. Ich halte dagegen. Niemand kann ihn schlagen, auch er selbst sich nicht. Denn in der Form schlägt er sich nicht. Ja. Er hadert nicht, er denkt nicht nach, er spielt sein Spiel runter. Der wird das Ding hier gewinnen und... Also wirklich sowas von straight. Ich sehe sogar nicht Moritz Auger-Aliassime, der Einzige, der ihm da noch ein bisschen mitfummeln kann. Tsitsipas sehe ich eher noch. Sehe das Finale
Djokovic. Neunmal hintereinander verloren, glaube ich.
Ja, ich sehe das Finale Djokovic-Tsitsipas. Deswegen ist der Einzige, der dann noch dazu kommen könnte, ist Tsitsipas. Aber wie du gerade die Statistik benannt hast, auch er wird es nicht schaffen. Deswegen, also Djokovic ist also eine unglaubliche Form. Was mir nochmal aufgefallen ist, dass er unterstrichen hat, die Saison ist ihm also tennis-wise zugute gekommen, denn er konnte so viel trainieren wie noch nie. Und das merkt man.
Ja, das ist eigentlich immer leider.
Darf ich da vielleicht nochmal einhaken? Das ist übrigens auch nochmal ein guter Punkt, wo man die beiden spiegeln kann, Nadal und Djokovic. Es wird ja jetzt viel gesagt, Nadal habe zu wenig Spielpraxis und er braucht Matches und so weiter und so weiter. Aber ich meine, er trainiert ja auch, also genau wie Djokovic, auch wenn er natürlich verletzt war und so weiter. Aber das Argument, finde ich, zählt überhaupt nicht bei Nadal, das immer wieder jetzt kommt. Warum ist er nicht erfolgreich im Moment? Weil er zu wenig Spielpraxis hat, weil er zu wenig Matchhärte hat. Sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil, wie du es gerade gesagt hast, Moritz, Djokovic beweist uns beweist das Gegenteil. Nämlich, dass man auch mit wenig Turnieren, mit wenig Matchen auf wirklich Wettkampfniveau sehr, sehr gut trainieren kann und wichtig trainieren kann und dann erfolgreich ist.
Ja, ich bin gespannt. Also die Idee von dir, Klaus, finde ich gut. Auger-Aliassime hat ihn ja beim Labour Cup geschlagen. Vielleicht passt das Spiel von Djokovic zu Auger-Aliassime, aber ich glaube auch nicht, dass er die Waffen hat. Eine Frage noch. Gestern Abend, Andrea Gaudenzi überreicht Carlos Alcaraz den Pokal für den besten Spieler des Jahres. Und es tut mir leid, gut für Alcaraz, aber Alcaraz ist nicht der beste Spieler des Jahres.
Boah, ja, Novak Djokovic ist...
Immer noch der beste Spieler, ja, tut mir leid.
Ja klar, also es kommt
dann
ja dazu.
11.000 Punkte weggenommen. Richtig. Also er hat sich selbst 11.000 Punkte weggenommen, muss man auch sagen. Ja,
ja und Wimbledon.
Ja, also, genau. Also die haben schon mit eingezahlt.
Achso, die hast du mit eingezahlt, ja. Ja, und trotzdem passt es irgendwie zu dem, was wir erleben. Denn, oh Gott, wie viele Jahre wünsche ich mir endlich diesen Durchbruch der jungen Generation. Und jetzt ist es endlich soweit. Übrigens, indem eine Generation ja fast übersprungen wird. Das ist hochinteressant, was wir da gerade erleben. Ja, aber von daher kann ich das so stehen lassen und sehe ihn da auch. Weil okay, für 2022 mag das gelten, was du sagst. Djokovic tatsächlich ist der beste Spieler, aber ich sehe eher, dass die Reise mit ihm weitergehen wird, mit Carlos Alcaraz. Und von daher geht es für mich total in Ordnung, was wir da erlebt haben. Auch wenn ich die Punktesituation tatsächlich auch kritisch sehe, Wimbledon allen voran, das hätte nicht stattfinden dürfen, meiner Meinung nach. Und
Moment,
der Rest
das hätte nicht stattfinden dürfen, das hätte nicht
sein
dürfen,
dass die ATP und die WTA, dass sie die Punkte rausziehen. Ja. Also ganz ehrlich, da machen sie sich hochgradig lächerlich in meinen Augen, zumal ich die Entscheidung von Wimbledon nicht nur nachvollziehbar, sondern auch richtig fand zu dem Zeitpunkt, die russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler auszuschließen. Also das ärgert mich tatsächlich, glaube ich, merkt man hier gerade auch. Die anderen Punkte hat sich Djokovic selbst geraubt mit seiner ganz persönlichen Entscheidung und damit lebt er auch deswegen und ich glaube nicht, dass er denen hinterher trauert. So ist dann Djokovic auch, meine ich jetzt mal zu interpretieren, das hakt er ab. Und also nochmal, wenn ich dann den Strich drunter ziehe, sage ich, das ist schon okay, dass wir da Alcaraz sehen und vielleicht hilft es ihm auch, genau mit diesem Selbstbewusstsein weiterzumachen, mit dem er 22 aufgehört hat.
Ja, ich glaube, Djokovic traut wahrscheinlich nicht den Punkten hinterher, aber er weiß, dass Australien gewonnen hätte.
Ja.
Und dann wäre er eben der Rekordhalter und bei den US Open ist immer alles möglich und ich meine, Alcaraz hatte da drei Partien gehabt, die er genauso gut verlieren hätte können.
Ja, ich finde auch. Ich finde auch gerade US Open, du sprichst es nochmal an, das scheint bei mir immer noch so ein bisschen nach und halt nach, dass er da gewonnen hat, das ist, ich meine, denkt nochmal bitte an die Spiele, die er da abgeliefert hat und sowas und der neue Stil, den er da auch vielleicht so ein bisschen nochmal der Welt gezeigt hat. Ich sehe es genau wie Moritz, ich freue mich enorm, dass es einen Spieler gibt und es gibt ja noch zwei, drei andere, denk mal an Holger Rune, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, aber dass es die gibt, ist gut für das Tennis und dass er die Nummer eins ist, fair enough, ist gut.
Gut, so, I let you go on this one und der Einzige, der richtigerweise den Fußballweltmeister 2022 vorhersagen kann, ist natürlich Moritz Lang, weil er sich nicht für Fußball interessiert und jetzt absolut auf sein wenn er das hätte sehen können. Moritz ist ganz kurz in die Nachdenkerpose gegangen. Dein Gefühl, dein Bauchgefühl.
Ey, ich habe keine Ahnung von den ganzen Kadern, die da rumgeistern. mir wurde jetzt von anderen Leuten, die sich besser auskennen, immer zugerufen, warum nicht ein südamerikanisches Team? Fände ich sehr schön. Und wenn ich mir dann eins aussuchen darf, das mache ich jetzt einfach mal so rum, sage ich Argentinien.
Da bist du voll auf der Linie meines Sohnes, der natürlich die Messi-Fahne mit ins Bett nimmt. Klaus, was sagst du?
Ja, ich ganz genauso. Messi, 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 Messi. Wenn nicht die Italiener. Aber da, wissen wir, haben sie gestern gegen Albanien 3-1, habe ich noch in meinem Airbnb gesehen. Achtung, zweimal trifft wer? Grifo, Freiburger. Moritz, ganz, ganz herrlich.
Ich dachte, du hast Ciro Immobile, der wirklich Immobile war beim BVB. Also das ist
nein, ich wünsche mir Argentinien auch, ja.
Eins sage ich noch, das verstehe ich nämlich nicht. Die Experten, die ich sonst so gehört habe, die haben alle gesagt, naja, Deutschland ja vielleicht Viertelfinale. Das kapiere ich nicht, weil wenn ich den Kader mir anschaue, ich finde das total in Ordnung, oder liege ich da falsch? Was fehlt da?
Und ich sage, wenn du im Viertelfinale bist, dann kannst du das Turnier auch gewinnen, weil dann können ganz komische Dinge passieren. Aber Deutschland hat ja, spielen entweder gegen Belgien oder Kroatien wahrscheinlich, wenn sie aus der Gruppe rauskommen, das ist schon mal schwierig. Alles möglich, ich sehe es auch nicht. Ich wünsche mir ein spanisch sprechendes Land oder ein portugiesisch sprechendes Land, außer Portugal.
Dann wissen wir ja schon.
So, und das war's. Danke Klaus, danke Moritz.
Ja, gerne.
Das war's für heute.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!